Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zum hier zweiten Teil der Frage der Erd- und Menschheitsentwicklung. Ausgehend ja von der Anschauung, dass wenn der Mensch ein Wesen ist, der aus dem Geistigen entsteht, ein geistiges Wesen mit einer Seele und einem physischen Leib während dieser Erdverkörperung oder während einer Erdverkörperung, wie denn im Gegensatz zur naturwissenschaftlichen Evolutionstheorie, die das Entstehen des Menschen aus dem physischen Leib durch zufälliges Zusammenwürfeln der Materie so lange bis ein Menschenwesen herauskommt, anschaut, aus dem Geistigen betrachtet, eben eine Schöpfungs-Nicht-Theorie, sondern Schöpfungsanschauung des Menschen aus der geistigen Welt heraus. Der Mensch als ein Geschöpf der geistigen Schöpfermächte, der Engelhierarchien und der höchsten göttlichen Trinität, des Vatergeistes, Vatergottes, des Sohnes Gottes und des Geistes Gottes und den ihnen dienenden neuen Hierarchien der Engelwesen, die in verschiedener Art und Weise an ihrem Geschöpf, ihr Schöpfen tätig sind am Menschen. Im ersten Teil haben wir die vorhergehenden Verkörperungen der Erde als alter Saturn, alte Sonne und Mond uns angesehen und diese geistige Schöpfungsgeschichte hat verschiedene Weltengesetzmäßigkeiten, nach denen das Entstehen immer abläuft. Das sind zum Beispiel siebenstufige Prozesse, wie der Mensch in den ersten drei Verkörperungen der Erde geschaffen wurde, zuerst in den Ansätzen seines physischen Leibes, ab der alten Saturn, in den Ansätzen seines Bildekräfte oder Ätherleibes oder Lebensleibes auf der alten Sonne und den Ansätzen des Astralleibes am alten Mond und heute die Begabung mit der Selbstbewusstheit, mit dem Ich. So wird dann nach der Verkörperung der Erde ein neuer Planet wieder entstehen. Das wird der Jupiter sein, ein neuer Jupiter, dann die Venus, eine neue Venus und zum Schluss als siebte Entwicklungsstufe des Menschen Vulkan. Und da wird es dann in den folgenden nach der Erde, nach der Begabung mit dem Selbstbewusstsein, kommen zu einem bewussten Bilderbewusstsein auf der nächsten Erdverkörperung der Erde, dem Jupiter, also mit einem Art imaginativen, hellsichtigen Bewusstsein in der geistigen Welt, auf der Venus dann mit einem überphysischen Bewusstsein, dem bewussten Schlafbewusstsein, also der Fähigkeit, in den Gedanken zu leben, der höheren geistigen Wesen, bewusst zu leben. Und auf dem Vulkan dann die Entwicklung des Geistes Menschen, also auch die Umwandlung dann des auf der ersten Verkörperung der alten Saturn entstandenen physischen Leib in einen geistigen Leib, in den Geistesmenschen. Und das ist dann ein spirituelles Bewusstsein, also ein bewusstes Allbewusstsein, die Fähigkeit, sich mit allen höheren geistigen Wesenheiten selbstbewusst zu verbinden und so im Allbewusstsein bewusst leben zu können. Das ist natürlich eine weite Zukunftsaussicht. Und wie diese sieben Stufen ablaufen, so haben wir auch auf der Verkörperung unseres Planeten, der heutigen Erde, sieben Stufen ablaufend. Und das sind die polarische Wurzelrasse, die hyperboreische, dann die lemurische, danach die atlantische, also Sie hören schon, das sind wahrscheinlich Namenbegriffe, die man schon einmal gehört hat, wie Atlantis. Das war der Hauptzeitraum vor unserem jetzigen Zeitraum. Und dann haben wir eben den heutigen nachatlantischen Zeitraum. Und in dieser unserer heutigen, man nennt es Hauptzeitraum oder Wurzelrasse, die eben der atlantischen Zeit gefolgt ist, in dieser heutigen Zeit haben wir wieder 7 Unterstufen. Und diese 7 Unterstufen gliedern sich in den altindischen Kulturzeitraum oder Kulturepoche, das weit in der Vergangenheit liegt, dem Urpersischen, der Zarathustra-Zeit, dann die ägyptisch-chaldäische Kulturepoche, danach die griechisch-römische Kulturepoche, dann haben wir die heutige, was man nennt, die germanische Kulturepoche und dann nach uns unserer Zeit kommen die slawische, die in einem sehr, schon in einem sehr weit entwickelten Bereich des sozialen Miteinanders sein wird und dann der amerikanischen Kulturepoche, das dann zu so eine völlige Überwindung des Rassischen und Völkischen sein wird. Und nachdem dieser Hauptzeitraum dieses Nachatlantischen beendet sein wird, wird es noch eine nächste und übernächste, also 7 Hauptzeiträume geben. Also das ist eine der Gesetzmäßigkeiten. Wir sehen das auch in den Lebensprozessen immer und überall, dass es 7 Stufen gibt. Und andere Gesetzmäßigkeiten sind ja die, dass der Mensch eben mit jeder Verkörperung der Erde um eine wesentliche Stufe steigt, also von einem im alten Saturn physisch-mineralischen Dasein, der alten Sonne ein pflanzlich-menschliches Dasein oder menschenpflanzliches Dasein, am alten Mond einem tierisch-menschlich-menschlich-tierischen Dasein und heute dem menschlichen Dasein. Und dann auf der nächsten Stufe, dem Jupiter, wird die Menschheit schon auf einem Engel gleichen, also der niedrigsten Engelhierarchie stehenden Stufe sein und wieder eine Stufe, eine Erdverkörperung später nach dem Jupiter. Auf der Venus werden wir auf einem Erzengel Stufe stehen können oder kommen können und dann auf dem Vulkan, dem 7., der 7. Verkörperung dieses Planeten, den wir heute Erde nennen, dann werden wir sein auf der Stufe 3, die jetzt Engelwesen, die 3 Stufen über uns stehen, die Achai oder Urbeginne haben. Auf dem werden wir dann gelangen können. Und als eine der Grundlagen dieses Entwickelns ist ja, dass die Wesen sich immer auch aus der Selbst, aus der eigenen Fähigkeit heraus nur entwickeln können, zwar durch Hilfe oder Anleitung oder durch Unterstützung der höheren Wesenheiten, aber es gibt auch immer Wesen, die dieser Entwicklung zeitgerecht nachkommen oder folgen können. Es gibt ganz wenige im Ausnahmen immer, die höher sich und schneller entwickeln. Und es gibt auch immer welche, die diese Entwicklung nicht mitmachen können. Und das sind dann zurückgeblieben. Also wir haben auch zurückgebliebene Engel oder Erzengelwesenheiten. Und so werden wir auch zurückgebliebene Menschenwesenheiten haben, die dann in anderer Form ihre Entwicklung durchmachen können, aber nicht diesen berechtigten Gang mitmachen, sondern einfach das noch einmal wiederholen werden und sehen werden, wie sie ihre Entwicklung dann durchführen können. Auch ist das als einer der Charakteristiken der Entwicklung in der Schöpfungsgeschichte überall erkennbar, dass ja das Entstehen des Bösen, das Entstehen der Widersachermächte ein von den göttlich-geistigen höchsten Wesenheiten gewollter Vorgang ist, um einen Freiraum zu schaffen, in dem die Menschen die Fähigkeit zur Freiheit bekommen und erlangen können auch, ohne ein Widerstreben gegen die höheren geistigen göttlichen Wesenheiten könnten wir immer nur mitmachen, was geschieht. Durch diese Widersachermächte entsteht ein Freiraum für die Menschheit. Aber diese Widersachermächte weiten ihr Tätigkeitsfeld und ihr Tun über das Berechtigte, das von den geistigen Mächten gewollte Widersacherstreben hinaus aus und erlangen Wirkungen, die gegen die Schöpfungsidee, Ideale der göttlichen Wesen sind, und das ist das, was man dann das Böse, wirklich das Böse nennen kann, weil es die Schöpfung, die Entwicklung, die gewollte, die göttliche Idee des ichbegabten, selbstbewussten Menschen verhindern wollen oder überhaupt beseitigen wollen. Und das haben wir heute in sehr intensiver Form auf Erden zu erleben. Dieses Streben der Widersacher nicht nur uns zu behindern, sondern das Streben überhaupt unsere Entwicklung auszulöschen. Und auch diese nicht im zeitgerecht sich entwickelten Wesen, auch die Höheren, aber auch die Menschen, sind die, die voller Neid immer zusehen, wie die Entwicklung von sich geht, von den berechtigt sich entwickelnden Wesen, und versuchen, sie zu behindern. Überall, wo etwas auftritt, das voll Neid das Schaffen und die Fähigkeiten der Menschen bekämpft oder Menschengruppen oder Kulturen bekämpft, die sich schnell und hoch entwickeln können, weil sie das nicht ertragen können, dass sich andere schneller und höher entwickeln. Das sind Dinge, die wir immer in diesem Schöpfungsvorgang ersehen können. Und heute haben wir nach dem am ersten Teil diese ersten drei Verkörperungen der Erde betrachtet wurden, die Betrachtung nun des Planeten, wie er aus der Zeit des alten Mondes ging in die Ruhe, sogenannte große Ruhephase, in die Pralaya, und aus dieser Ruhephase, wo alles zurücktritt wieder in das Geistige, verschwindet aus den physischen Sphären und nur noch in den geistigen Sphären lebt, das wieder beginnt nun diese Erdentwicklung wieder mit dem Erscheinen von Vorgängen im Physischen, ein Wiederholen der vorher erreichten Dinge, um sie zu verinnerlichen und dann eben Schritt für Schritt das Auftreten neuer Entwicklungsimpulse, wie das für die Menschheit eben auf Erden ist, die Begabung mit dem Ich, zuerst durch die Elohim und dann wirklich das Geschenk der Ich-Entwicklung durch das Ereignis von Golgatha. Und dieser Teil wird gehen bis zum Ereignis von Golgatha. Das ist dann wieder ein eigener Vortrag zu diesem dritten Teil, das dann Ereignis von Golgatha sein wird. Und in der Ruhepause zwischen der Verkörperung der Erde als alter Mond und als heutige Erde, gehen alle Wesen in eine höhere Daseinsform über, die an der Erdentwicklung beteiligten Wesenheiten treten danach mit neuen Fähigkeiten auf. Die höheren Wesen können den Menschen so weiterentwickeln in diesem sogenannten Schlaf- oder Pralaya-Zustand. Der Mensch kann nun in seinem Bewusstsein um eine Stufe vom Bilderbewusstsein zum wachen Tagesbewusstsein gehoben werden. Zu den bisherigen physischen Zuständen von Wärme, gasförmig, flüssig, tritt nun eine weitere Verdichtung auf hin zu festen Zuständen der Erde. Durch die Weiterentwicklung der menschlichen Leiber, das Anheben des Bewusstseinszustandes, der Abgeschlossenheit der irdischen Leiber, kann nun der Mensch mit dem Ich, mit der Selbstbewusstheit begabt werden und seine Menschheitsstufe durchmachen. Die Erdverkörperung der Erde wird im Bezug auf diese Ich-Entwicklung auch in der ersten Hälfte Erde-Mars, wo dem Menschen das Ich geschenkt wird, und einer zweiten Hälfte Erde-Merkur, in der der Mensch das Ich in eigener Tätigkeit ergreifen kann, benannt. Es kommt nun zu einer Wiederholung nach diesem Pralaya der Saturn-, Sonnen- und Mondzustände. Hier werden in Vorstufen auch der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib des Menschen so umgewandelt und weiterentwickelt, dass er für die Entfaltung des höheren Bewusstseins vorbereitet ist. In einer ersten Runde wird der alte Saturn auf einer höheren Stufe wiederholt. Es wird hierbei von den höheren Wesen nur am physischen Leib gearbeitet. Er wird wie umgegossen, um seiner neuen Aufgabe zu entsprechen. Der Saturn dehnt sich in seiner Größe zu der damaligen Zeit aus bis zur Bahn des heutigen Saturn. Bei einer weiteren Verdichtung der Erde bleibt der Saturn als eine Manifestation des alten Saturn zurück. Nun gehen alle Wesenheiten wieder in eine höhere Daseinsform über. Danach kommt es zu einer Art Wiederholung der Sonnenentwicklung auf einer höheren Stufe. Während der eine Entwicklung und Umgestaltung des Ätherleibs geschieht, wie dieser einem Gegenstandsbewusstsein zugrunde liegen muss. Zitat, und wieder nach einer Zwischenzeit tritt ein ähnliches für den Astralleib in einer Wiederholung der Mondenentwicklung ein. Zitat Ende. In der nun folgenden Zwischenzeit gehen die Wesen in höchste geistige Welt ein. Zitat, alle Wesenheiten und Kräfte haben sich wieder vergeistigt. Sie sind während dieser Vergeistigung in hohen Welten aufgestiegen. Zitat Ende. Die Menschen steigen dann, bevor die physische Erdenentwicklung beginnt, in die astrale Welt herunter. Der Mensch hat aber in sich physischen Leib, Lebensleib, also Ätherleib und Astralleib, aber in astralischer Form. Also der Mensch hat seine Leiber schon in sich und an sich verbunden, aber diese sind in einem astralen Zustand, nicht in einem physisch verkörperten Zustand. In diesem Weltengebilde ist der Anlage nach alles schon enthalten, was sich später zu den Geschöpfen der physischen Erde umwandeln soll. Es ist leuchtend, sein Licht ist aber noch nichts physisch Sichtbares. Es geschieht nun eine Verdichtung in den Wesen. Es wird eine Feuerform wie die dichteste Form des Saturn. Das ist ein beweglicher, durchseelter und durchgeistigter Organismus. Im Anbeginn der physischen Erde ist der Mensch in einer Art Eiform, dessen untere Fläche wie die Eichelfrucht von einem Becher umschlossen. Dieser Becher besteht aus Wärme und Feuer. Die menschliche physische Verkörperung ist Wärme und Feuer. Hier gliedert sich dem Astrale die erste Anlage für die Empfindungsseele ein. Der Mensch besteht daher zu diesem Zeitpunkt aus Empfindungsseele, Astralleib, Lebensleib und dem aus Feuer gewobenen physischen Leib. Wir sehen also in der Entwicklung, wie der Mensch aus dem Geistigen, aus dem ganz Lebendigen, weil Geistiges ist das Lebendige, Beweglichen, sich langsam in eine Verdichtung, Verhärtung, Stufe für Stufe befindet. Die erste Stufe der Verdichtung ist eben das Feuer- und Gasförmige. Und insofern kann dann der Mensch mehr und mehr mit einer Selbstheit, bis zu einem Selbstbewusstsein begnadet werden. Die Empfindungsseele fühlt sich an den Körper gebunden. Der Mensch hat ein vorwiegend Bilderbewusstsein, in dem sich die geistigen Wesen, also noch in einer ganz Verbundenheit mit den Göttern, geistigen Wesen offenbaren, in deren Schoß er liegt. Der Mensch sieht gleichsam aus der geistigen Welt auf ein irdisches Besitztum hinunter, von dem er fühlt, das ist dir. Also noch nicht ich, das ist dir. Dies war zunächst ein Riesenplanet, vereinigt mit allen anderen Planeten und der Sonne. Die Erde wurde so aus dem Astralen heraus verdichtet in einer sehr dünnen Materie, die wir Äther nennen. Ein ätherisch feiner Planet, umgeben von einer Geistatmosphäre. Das ist eben das polarische Zeitalter. Diese Geistatmosphäre war wie ein einheitliches Ganzes. Die Menschen waren in einem wabenartigen kollektiven Einheit. Von oben senkte sich der Geist höherer Wesen herunter und umhüllte die Körper. Zitat, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Zitat Ende. Immer verdichteter wird alles und das Menschenwesen gliedert sich immer deutlicher. Die Erde verdichtet sich und lässt den Saturn zurück. Der Erdkörper wird hauptsächlich gasförmig und luftförmig und ist dann nur noch teilweise feurig. Der Mensch und sein physischer Leib gliedert sich nun zu seinem Feuerkörper, auch die Luftsubstanz ein. Wie die Wärme in ihm das Leben entzündet hat, so erregt die ihn umspielende Luft in ihm die Wirkung, die man als geistigen Ton bezeichnen kann. Also dass die Sphärenharmonie oder das harmonische, klingende, chemische Äther, können wir davon auch sprechen. Sein Ätherleib erklingt. Gleichzeitig sondert sich aus dem Astralleib ein Teil aus und wird die erste Anlage zur Verstandesseele, also nach zuerst der Empfindungsseele, nun die Verstandesseele. In den Wärmeströmen vernimmt der Mensch die Geister der Persönlichkeit, also den Engelwesen, was wir auch den Schutzengel nennen, also die erste höhere Hierarchie der Engel, und also die nächst höhere Hierarchie über den Menschen stehend, und in dem Tongewobe die nächst noch einmal höheren, die Erzengel. Während dieser Wahrnehmung von der Erde her in die Seele eindringen, steigen in dieser immer die Bilder der höheren Wesenheiten auf und nieder. Die Menschengebilde drücken sich in einem bestimmten Ton aus. Es war keine Individualität in ihnen. Sieben Arten von Grundtönen. Diese sieben Gruppen der Menschengruppen bildete die sieben menschlichen Wurzelrassen im Keim. Die Sonne dehnte sich in seiner Größe aus bis zur Bahn des heutigen Jupiter. Die Erde verdichtet sich weiter und lässt den Menschen zurück. Es gliedert sich die wässrige Substanz dem Erdenkörper ein. Der Mond bleibt zunächst noch Teil des Erdenkörpers. Als wichtiger Vorgang spaltet sich die spätere Sonne als eigenständiger Weltenkörper aus der Feuer-Luft-Erde ab. Die auf der Sonne beheimateten Wesenheiten können die zum Wasser verdichtete Erde in ihrer Entwicklung nicht mehr mittragen und müssen diese, ihre schnellere und höhere Entwicklung daher vorerst auf einem anderen Weltenkörper durchmachen. Und hier haben wir eine dieser göttlichen Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Geschwindigkeiten der Entwicklung verschiedener Wesen und dann auch diese Begnadung, dass verschiedene Wesen und Wesensgruppen dann verschiedene Räume für ihre Entwicklung bekommen. So wirken nun aber von aus, sie wirken, also diese hohen geistigen Wesenheiten, wirken dann auf den von ihnen geschaffenen eigenen Planeten, der eben die Sonne ist. Sie wirken nun aber von außen auf die Erde. Der Mensch bedarf für seine weitere Entwicklung aber noch festerer Substanzen. Er gliedert sich in den physischen Leib des Menschen, nun auch das Wässrige ein. Gleichzeitig verändert sich sein ätherischer Teil. Diesen nimmt der Mensch nunmehr wie einen feinen Lichtleib wahr. Er sieht das Ein- und Ausströmen des wässrigen Elementes als Aufleuchten und Abdämmern von Licht. In dem Element Wasser wirken die Angeloe und sind auch die eigentlichen Lichterreger. Dem Menschen ist es, als ob sie ihm im Licht erscheinen. Es bildet sich die erste Anlage der Bewusstseinsseele aus. Gewisse höhere Wesenheiten wirken nun von der Sonne aus, und so kann der Mensch deren Wirkung nicht mehr in sich verspüren. Daher tritt nun ein Wandel in den menschlichen Bewusstseinszuständen auf. Die Sonnenwesen entreißen die Seele des Menschen zu gewissen Zeitpunkten dem physischen Leibe, sodass der Mensch abwechselnd im Schoße der Sonnenwesen und zu anderen Zeiten mit seinem physischen Leib und den Einflüssen der Erde verbunden ist. Ist er mit seinem physischen Leib verbunden, so umtönen ihn die Luftmassen und es dringen die Wasser aus ihm aus und in ihm ein. Ist er außerhalb seines Leibes, dann ist seine Seele durchwobt von den Bildern der höheren Wesen, in deren Schoße er ist. In der Tageszeit, also die Erdoberfläche ist der Sonne zugewandt, darf die Erde mit ihren Substanzen die Menschenseelen umspielen und sie mit Leibern überziehen. In der Nachtzeit, wenn der Mensch ein rein seelisches Dasein führt, ist diese Fläche des Erdenkörpers von der Sonne abgekehrt, sind die Seelen von der Erde gewichen, nur die Leiber sind ihr geblieben. Sie ist damit den Menschen in einem schlafenden Zustande. Also das ist dieses, was wir heute auch noch haben, im Schlafzustand und aber auch in den Todeszuständen. Wenn der Mensch sich einmal verbinden kann mit der geistigen Welt und dann wieder hinabsteigt in den physischen Leib, um zu vollem Tagesbewusstsein kommen zu können. Der Körper der Erde ist Leichnam ähnlich, denn sie besteht zum großen Teile aus den verfallenen, also in dem Nachtzuständen, in dem sonnenabgewandten Zuständen, denn sie bestehen zum großen Teil aus den verfallenden Leibern der Menschen. Diese lösen sich in der übrigen Erdmasse auf. Nur ein unansehnlicher Keim des Menschen, sein zuerst im Feuer gebildeter Körperleib, bleibt übrig. Man darf sich das aber nicht denken, wie die Bewegung der Erde und Sonne jetzt verläuft. Die Himmelskörper, Zitat, die Himmelskörper werden durch geistig-seelische Ursachen in solche Lagen und Bewegungen gebracht, dass im Physischen die geistigen Zustände sich ausleben. Wir haben also damals ja noch eine göttliche Werkwelt auf Erden und im Sonnensystem und die physischen Ausdrücke von diesen geistigen Wesen, die schöpfen und werken und tun an dieser Schöpfung, die können diese physischen Manifestationen auch in ihrem Sinne im Raum platzieren und bewegen. Wenn nun nach der Nachtzeit die Sonnenentwicklung wieder, Sonneneinwirkung im Physischen wieder beginnt, so dringen die Menschenseelen in den Bereich des physischen Lebens. Sie berühren die Keime und so geschieht so etwas wie eine Befruchtung. Diese Leiber beginnen aufzusprießen. Sie nehmen eine äußere Gestalt an, welche wie ein Abbild des menschlichen Seelenwesens erscheint. Es wird auch die erste Anlage zum späteren Atmungsprozess gelegt. Von dem gegliederten Leib wird Luft ausgestoßen und eingesogen. Dies empfindet die Seele als etwas seelisch-geistiges. Es beginnt auch eine ursprüngliche Art des Ernährungsprozesses. Wasser wird aufgenommen und ausgestoßen. Da fühlt die Seele dumpf ihr Erwachen zum physischen Dasein. Sie vernimmt da etwas, was in die Worte sich bringen lässt. Zitat, das ist meine Gestalt. Zitat Ende, wie ein aufdämmerndes Ich-Gefühl. Der Mensch stellt sich dar wie feinsubstantielle, pflanzen- und blumenartige Formen, welche aber innerlich beweglich sind und demnach wie flatternde Blumen erscheinen. Und das selige Gefühl seines Gestaltens zu solchen Formen durchlebt der Mensch zu seiner Erdenzeit. Also wir müssen ja das immer in diesem Vorgang der Entwicklung betrachten, aus dem lebendig, beweglich, geistigen immer mehr in eine Verdichtung. Aber in diesem Zustand hat die menschliche Seele noch die Fähigkeit, ganz intensiv gestaltend in seinen da noch luftförmig, wässrig, feurigen Leib hineinzuwirken und zu gestalten. Also sich zu verändern, laufend zu verändern. Es war noch nicht so eine feste, starre Form wie in der heutigen Zeit. Und das seelische, selige, also man ist beseelt von dem Gefühl seines Gestaltens von solchen Formen. Bei zu Ende gehen des geistig-seelischen Tages, der Abnahme der unmittelbaren Sonnenwirkung, verlässt der Mensch diesen seinen Leib und geht in eine geistige Daseinsform über. Der Leib verfällt, also der physische Leib verfällt bis auf etwas, was dann Keim ist. für die nächste unmittelbare Sonnenwirkungsphase, also das, was wir heute Tag nennen. Die Verdichtung der Erdsubstanz setzt sich laufend fort, die Erde verdichtet sich weiter und lässt dann den Mars zurück zu dem wässrigen Element. Und hier haben wir dann eine Begegnung, die man auch schon in der Naturwissenschaft ergründen versucht, ist eine Begegnung mit dem Mars, den sogenannten Marsdurchgang tritt ein. Der Mars gibt dabei das Eisen der Erde. Also das Eisen der Erde ist von diesem abgesonderten Mars, das vorher noch nicht in der Erde war. Ohne Eisen wäre der Mensch nicht vom Tier zum Menschenreich entwickelt werden können. Mit dem Eisen konnte er das warme Blut bekommen, den Träger des Ich. Blut ist eisenhaltig. Daher nennt man die Erde in der ersten Hälfte in ihrer Entwicklung auch Mars. Und in der zweiten Hälfte nennt man sie, je nachdem, ob im okkulten oder nicht okkulten, Venus oder Merkur. Zu dem wässrigen Element tritt das Feste nun, nach diesem Herausgehen des Marses, das man erdig nennt. Auch der Mensch beginnt, das erdige Element, also das Feste, seinem Leib einzugliedern, das Element Erde. Durch die Eingliederung verliert die Seele ihre frühere Macht über den physischen Körper, also die Fähigkeit der menschlichen Seele, des menschlichen Wesens, sich selbst fortlaufend den physischen Leib zu gestalten und umzugestalten, wird nach und verschwindet nach und nach. Weil eben der Körper nun nicht mehr nur aus Wärme, Luft und wässrigem Element besteht, sondern beginnt sich mit erdigem Element zu gestalten. Zitat: Früher gestaltete die Seele den Leib aus dem feurigen, dem luftigen und dem wässrigen Element nach Maßgabe der höheren Harmonien der Töne, die sie umklangen und der Lichtbilder, welche sie umspielten. Stattdessen greifen in die Gestaltung nun andere Mächte ein. Tritt die Seele regelmäßig aus dem Gebilde, das sein Körper auf der Erde war, aus, so lässt es Belebendes in ihm zurück. In diesem Belebenden wirken die Mächte der Sonne und halten das Gebilde lebendig. Nun tritt dem Menschen sein Ich nicht nur im leibfreien Zustand, wo das Ich im Schoße höherer Wesen im geistigen Reichen bewahrt wurde, sondern auch während der physischen Verkörperung entgegen. Zitat: Selbstständige Abbilder des seelischen, geistigen Menschenwesens waren nunmehr auf der Erde. Ich wiederhole den Satz noch einmal. Also Rudolf Steiner sagt dazu in seiner Geheimwissenschaft im Umriss, wo dieser Entwicklungsvorgang der Menschen und der Erde so wunderbar geschildert ist: Selbstständige Abbilder des seelisch-geistigen Menschenwesens waren nunmehr auf der Erde. Zitat Ende. Im Vergleich mit dem gegenwärtigen Menschenleib waren die Körper in feiner Stofflichkeit. Die Menschenformen traten mehr unter Einwirkung der verschiedenen Bereiche der Erde und so bildete sich auch eine Verschiedenartigkeit heraus. So bereitete sich vor, was später als die Verschiedenartigkeit oder die Verschiedenheit der Rassen auftrat. Durch größere Eigenständigkeit der Menschen waren die vorigen engen Verbindungen mit der geistig-seelischen Welt bis zu einem gewissen Grade gelöst. So lebte der Leib, nachdem ihm die Seele verlassen hatte, in einer Art Fortsetzung des Lebens weiter. Wäre diese Entwicklung so weitergegangen, so hätte es zu einer Verhärtung der Erde kommen müssen, da von den menschlichen Seelen verlassene Leiber sich nicht auflösten, sondern immer mehr verfestigten. So hätte die auf die Erde zurückkehrenden Seelen kein brauchbares Material gefunden, mit dem sie sich vereinigen hätten können. Alle für die Menschen brauchbaren Stoffe wären verwendet worden, um die Erde anzufüllen mit verholzten Überresten von Verkörperungen. Während dieser Zeit also, vor dem Austritt des Mondes, der damals noch verbunden war mit der Erde, also eins war mit der Erde, waren die Menschenkörper so unähnlich einer Menschengestalt, dass sich nur die reifesten, die stärksten Seelen während des Wachstums des Erdenleibes diesen umformen konnten, also noch diese Verformung des Menschenleibes, sodass er zur Menschengestalt erblühte. Nur ein Teil der leiblichen Menschen-Nachkömmlinge wurden Träger irdischer Menschen. Ein anderer Teil konnte nur Seelen aufnehmen, welche niedriger als diejenige der Menschen waren. Aber ein anderer Teil der Menschen wurde daher gezwungen, die damalige Erdentwicklung nicht mitzumachen, weil sie sich eben nicht verkörpern konnten in diesen sich verhärtende Erde. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, trat ein wichtiges Ereignis ein. Es wurde alles, was zur bleibenden Verhärtung beitrug, in einer Art Schlacke als heutiger Mond aus der Erde ausgeschieden. Der Mond trennte sich von der Erde, was vorher unmittelbar in der Erde zur bleibenden Formbildung beitrug, wirkt nun vom Mond aus. Also der Mond ist der heutige Mond als formbildende Kräfte. Dadurch trat in den leiblichen Menschengebilden eine Verschiedenheit auf, welche man als Anfang der Trennung in ein männliches und weibliches Geschlecht bezeichnen kann. Die feinstofflichen Menschengestalten ließen durch das Zusammenwirken der beiden Kräfte in sich selber, des Keimes und der belebenden Kraft, die neue Menschenform ihren Nachkommen hervorbringen. In der einen Gruppe der Nachkömmlingen wirkte mehr die Keimkraft des geistig-seelischen, in der anderen Gruppe mehr die belebende Kraft, indem dieses nicht mehr innerhalb eines Menschen, sondern zwischen zwei Menschen wirkt, kann alles feiner und gefühlvoller vor sich gehen. Der Nachkomme wird dadurch zarter, feiner und so konnte die Seele sich wieder mit ihm verbinden. Sie vereinigt sich mit dem Leib und bringt ihn zum Wachsen und späteren Verfestigen. Durch die in der bisherigen Entwicklung angeeigneten Kräfte hat sich im Menschen Folgendes ereignet. Der Astralleib enthält anfangs in sich aufgelöst Ätherleib und physischen Leib. Der Astralleib gliedert sich dann in einen feineren Astralleib, der berührt wird von der Empfindungsseele, und einem gröberen Teil, ätherisches, der berührt wird von dem Erdelement. Dadurch kommt der Ätherleib mehr zum Vorschein. Im Astralleib bildet sich Verstandes- und Bewusstseinsseele aus. Vom Ätherleib kann sich abgliedern ein Teil, der für Ton und Licht empfänglich wird. Dann verdichtet sich der Ätherleib mehr und wird vom Ton und Lichtleib zum Feuer- und Wärmeleib. Das feste Erdelement gliedert sich dem Menschen ein. Es können sich so die Kräfte des physischen Leibes, hier ist die geistige Organisation des physischen Leibes gemeint, mit der physischen Erde verbinden. Der Mensch hat nun nicht mehr die eigenen Kräfte, um Luft in sich ein- und ausströmen zu lassen. Dies besorgen nun höhere Wesen. Zitat, da treten, wie oben angedeutet, die höheren Wesen, die auf der Sonne wohnen, ein und hauchen ihm die Luft ein. Zitat Ende. Wenn nun die menschliche Seele die Erde wieder verlässt, so bleibt an dem gebildeten Leibern eine Art von Leben. Die Geister der Form bleiben mit dem lebendigen, Abbildern der Menschen verbunden, wenn diese von der Erde gehen und in einer seelischen Daseinsform leben. Erstere führen das von ihnen verliehene Leben auf die Nachkommen der Erben der Menschen über. So bildet sich heraus, was Vererbung genannt wird. Zitat: Die Zeit, in welcher die Mondenkräfte ihre Hauptwirkung noch nicht entfaltet hatten, das hyperboreische Zeitalter genannt werden kann. Zitat Ende. Also wir sind hier im hyperboreischen Zeitalter. Die Erde ist in diesem Zeitraum eine Wiederholung der Mondenzustände und wie eine wässrige Dampfmassenkugel. Wenn die Menschenseele dann wieder auf der Erde erscheint, dann fühlt sie sich und erinnert sich auch an das Vorleben der Vorfahren. Also dieses Ahnenbewusstsein, das die Menschheit ja noch bis vor wenigen Jahrhunderten viel intensiver hatte als heute. Und daher auch diese Wichtigkeit, auch an der Ahnen zu gedenken und auch zu erforschen, die Vergangenheit, die Wirklichkeit, die Wahrheit über die Vergangenheit. Durch die Folge der Nachkommen geht diese Erinnerung wie ein gemeinsames Bewusstsein. Das Ich strömt herunter durch die Generationen. Der Mensch empfand sich als ein selbstständiges Wesen. Er konnte die ihn durchströmende Wärme als sein Ich fühlen. Darin ist die Anlage zur Blutzirkulation zu finden. Also das Ich, das im Blute, in dem eisenhaltigen Blute leben kann. In der Luft erkannte er nur zum Teil sich und zum anderen Teil die oben bereits erwähnten höheren Wesen, die ihm den Atem bringen. Er war Herrscher in einem Teil der Luftströmung, desjenigen, der mit den eigenen Ätherkräften in Verbindung war. Nach den Bildern des Astralleibes gestaltete er in sich die Luftteile. Ein Teil der einströmenden Luft wurde die Grundlage für das spätere Nervensystem. Der von höheren Wesen beeinflusste Luftteil wurde die Grundlage für die spätere Atmung. Die Zuführung des festen Elements zu seinem Leib konnte der Mensch nicht selbst bewerkstelligen. Dies bewältigten höhere Wesen für ihn. Deren Tätigkeit nahm er, wie schon vorher, auch die Zuführung von Wässrigen in seinem Leib in einem dumpfen Bewusstsein im Bilde wahr. Hätte der Mensch sich diese Elemente selbst zugeführt, so hätte er seine Leiber verdorben. Dies haben nun höhere Wesen, also Engel der Geister der Form oder Elohim, für ihn getan. Er erlebte, wie seine Leibesgestalt von innen bewirkt wurde. Er fühlte sich als Ich und hat seine Verstandesseele als Teil seines Astralleibes, durch die er innerlich erlebt, was außen vorgeht. Zitat: Der Mensch war gelenkt und geleitet in seinem Verhältnis zur Außenwelt. Zitat Ende. Am innerlichsten fühlte der Mensch sich durch die Vorstellung, welche er durch die Elemente Feuer oder der Wärme empfängt. Wir haben also noch eine Menschheit, wie sie in den Vergangenheit, in der Erinnerung an die Vergangenheit oder in allen Naturreligionen oder Religionen verschiedenster Regionen der Erde kennen, dass der Mensch noch von den Göttern gelenkt wird, noch nicht diese volle Selbstbewusstsein oder Selbstfreiheit im Tun hatte. Er unterscheidet bereits da eine innere und eine äußere Wärmeströmung. Im Letzterer also offenbaren sich die Geister der Persönlichkeit, die Angeloi. Von diesen hat er nur ein dumpfes Bewusstsein. In der ersten Zeit seiner Verkörperung konnte er die Lichtbilder der Umgebung empfinden. Bei weiterem Wachstum verblassten diese Bilder in ihm und nur etwas wie innere Erinnerungsvorstellung blieben zurück. In diesen Lichtbildern waren die Taten der Erzengel enthalten. Sie erschienen den Menschen wie die Diener der Wärmewesen. den Geist der Persönlichkeit, also den Achai, den Urbeginnen. Durch den Einfluss der Erzengel konnte er Einfluss nehmen auf seine Umgebung und diese zum Leuchten bringen. Der Mensch fühlte sich mit den Kräften von Archangeloi, also Erzengel, und Achai, verbunden. So konnte er durch das von ihnen Empfangene auf den höheren Engelwesen Empfangene auf den umgebenden Luftkreis wirken lassen. Denn Natur und Menschenkräfte waren noch, Zitat, nicht in der Art voneinander geschieden wie später. So ging, was auf der Erde geschah, noch im hohen Maße von den Kräften der Menschen aus. Also das, was wir heute die Magie nennen, das hatte die Menschheit ganz selbstverständlich noch als Wirkungsfähigkeit. Aus ihrem eigenen geistig-seelischen Wesen heraus konnten sie sich die Umgebung gestalten, gestaltend einwirken. So, die äußeren Töne konnten vom Menschen noch bis zur mittleren Zeit seiner Verkörperung wahrgenommen werden. In ihnen war die Offenbarung der Angeloi, der Engel, enthalten. Wenn der Mensch sich gegen sein Lebensende mit diesen Kräften verbunden fühlte, dann konnte er durch Nachahmen derselben wichtige Wirkungen in dem Wasserelemente der Erde hervorbringen. Es wogte das Wasser in und über die Erde unter seinem Einfluss. Andere neben sich befindliche lebendige Wesen konnte der Mensch nur durch deren Wärme, Licht- und Tonwirkung wahrnehmen. Denn er war noch nicht fähig, das feste Element vorzustellen. Nur vom Wässrigen bekam er im ersten Viertel seines Erdenlebens Wirkungen. Also diese magischen Wirkungsfähigkeiten des Menschen, die ja auch dadurch damals geschehen konnten, weil die menschlichen Wesensglieder noch nicht völlig mit dem physischen Leib in Verbindung standen, sondern noch aus ihm herausragten. Dadurch kamen diese magischen Fähigkeiten zustande, die heute ja nicht in diesem Umfang zustande zu bringen sind von den meisten Menschen. Zu einem Abbild des Seelenzustandes war die äußere Körperform geworden, dasjenige Organ, welches am vollkommensten ausgebildet war, wurde die Anlage für die spätere Kopfform. Nach verschiedenen Wohnorten der Menschen auf Erden entwickelten sich auch drei verschiedene Menschentypen. Die erstere hatte schon bei der Verdichtung der Erde bis zur Feuerform das Feuerelement miterlebt, die ältesten Erdenbürger. Diese konnten jetzt die Kopfanlagen am vollsten ausbilden oder vollendetsten ausbilden. Diese empfanden durch die Wärme die Geister der Form, fühlten die Erinnerung an den leibfreien Zustand am deutlichsten. Es waren die am meisten harmonischen Menschen. Die zweiten hatten erst bei der Verdichtung der Erde zur Luftform sich mit ihr verbunden. In der Luft, die sie miterlebten, empfanden sie ihre Verbindung mit der geistigen Welt, vorzüglich durch das Lichtwirken der Feuergeister, der Erzengel, und waren damit abhängiger von ihrer Umgebung als erstere Menschenart. Sie fühlten die Erinnerung an den leibfreien Zustand nur in geringem Maße. Die dritte Gruppe hatte erst bei der Verdichtung der Erde zum Wässrigen das Wasser miterlebt. Diese empfanden hauptsächlich die Angeloi, die Engel, die sich in ihren Vorstellungsleben geltend machten. Diese waren noch mehr in das Erdendasein verstrickt, als vor der Trennung des Mondes von der Erde die Mondenkräfte immer mehr eine Verfestigung, Erstarrung der Erde bewirkten, waren die Keime, in die die Menschenseele nach ihrem leibfreien Zustand zurückkehrten, derart, dass nur noch die Reifsten, die Stärksten zurückkehren konnten. Es fanden daher gewissen Menschenseelen keine Möglichkeit mehr, auf die Erde zurückzukehren. Nur ein Teil der Keime konnte daher Menschenseelen aufnehmen und von diesen umgebildet werden. Die anderen Keime nahmen Seelen auf, die niedriger als die Menschen standen. als die Erde noch mit der Sonne verbunden war und ihre luftigen Elemente sich eingliederten, mussten einige Seelen dem unmittelbaren Einfluss der Sonne entzogen werden. Diese mussten von außen auf sie wirken. Diesen Seelen wurde der heutige Saturn ein Platz der Weiterentwicklung. Dann gab es Seelen, welche bei der Trennung der Sonne von der Erde die Entwicklung auf der Erde nicht mehr mitmachen konnten. Diese machten die Entwicklung nun auf dem Planeten, den wir heute Jupiter nennen, weiter. Hier kann man sie im geistigen Sinne versammelt sich nur denken. Als die Erde sich noch weiter verfestigt hat, fanden Seelen, die auf der verfestigten Erde ihren Wohnplatz nicht mehr finden konnten, diesen auf dem heutigen Mars. Die Bezeichnung heutiger Mars, Jupiter, Saturn entspricht dem Planeten, wie sie die heutige Naturwissenschaft nennt. Der Wohnort der Menschenwesen, die den so bezeichneten Ort entspricht, ist aber im geistig-seelischen und damit in den jeweilig seelisch-geistigen Sphären zu denken. So nahm die Anzahl der mit der unmittelbaren Erdentwicklung verbundenen Menschen ab. Also wenn wir zum Beispiel die Mondensphäre sehen, in denen die Wesen, die mit dem Mond verbunden leben, dann leben sie nicht auf dem kleinen Punkt des physisch sichtbaren Mondes, sondern in der ganzen Sphäre, die die Mondenbahn bildet, wie der Saturn die Saturnbahn bildet und die ganze Sphäre umkreist, die die Saturnsphäre ist. Und der physisch sichtbare Saturn ist eine zerbrochene Form dieser physischen Sphäre, dieser geistigen Sphäre des Saturn. So nahm die Anzahl der mit der unmittelbaren Erdenentwicklung verbundenen Menschen ab. Und es hätte endlich alle Menschenseelen die Erde verlassen müssen. Also es war so weit in der Entwicklung, dass es so wiederum zu einer solchen Verhärtung der Erde gekommen ist, dass nur noch ein Paar, also zwei Menschenseelen, die Fähigkeit hatten, sich zu verkörpern. Es war ein einziges Haupt, Zitat Rudolf Steiner, es war ein einziges Hauptpaar vorhanden, welches sich die Stärke behalten hatte, diese widerspenstige Menschensubstanz zu bezwingen und sich auf der Erde zu verkörpern, gleichsam durchzuhalten durch die ganze Erdenzeit und das für die ganze Menschheit. Wenn also nicht durch die Loslösung des Mondes den Menschengestalten, also ihren Menschenkeimen, die in ihnen wohnenden Mondenkräfte für gewisse Zeiten herausgezogen worden wären, so dass die Erde wieder von Menschen beseelt werden konnte. Der im Inneren des Menschen sich befindende Menschenkeim konnte dann unter der Wirkung, also dann hätte es ein Ende der Menschheitsentwicklung bedeutet, weil keine Menschenseele sich mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, Menschenseele sich mehr verkörpern hätte können. Der im Inneren des Menschen sich befindende Menschenkeim konnte dann unter Wirkung der Wesen der hohen Hierarchie der Elohim kommen, die unter Führung ihres mächtigen Genossen, also auch eines Elohims, dem Jehova, den Mond aus der Erde gelöst hatten, um deren Entwicklung über einen kritischen Punkt hinaus zu geleiten. Die Seelen, die keine Menschenseelen waren, und niedriger als diese standen, lebten weiter in solchen Keimen, in denen sich die Menschenseelen nicht verkörpern konnte. Aus diesen Gestalten entwickelte sich das Tierreich. Die Seelen konnten sich nicht in einzelnen Gestalten verkörpern, sondern waren immer in allen Körpern einer Tierart oder Gattung. Also wir haben so Gruppenseelen bei den Tieren. So kann man hier von der sogenannten Gruppen- oder Gattungsseele sprechen. Nur wenn sich die Gestalt wesentlich von den Vorfahrengestalten unterschieden, konnten sich in diesen neuen Gattungen auch neue Seelen verkörpern. Vor der Trennung von Sonne und Erde ging etwas Ähnliches vor sich. Aus dem wässrigen Element heraus traten Wesen auf, die in der Entwicklung nicht weiter waren als die Menschen vor der Entwicklung auf dem alten Monde. Sie bestanden oder bestehen aus physischem Leib und Ätherleib. Einem astralischen Leib konnten sie sich nicht einverleiben und konnten diesen nur von außen auf sich wirken lassen. In der Sonnenzeit konnte so jedes Mal das Astralische der Sonne deren Gestalten so anregen, dass sie aus dem Ätherischen der Erde sich ihren Lebensleib bildeten. Wenn die Sonne sich abkehrte von der Erde, dann löste sich der Lebensleib wieder in dem allgemeinen Lebensleib der Erde auf. Zitat: Und als Folge des Zusammenwirkens des Astralischen von der Sonne und des Ätherischen von der Erde tauchte aus dem wässrigen Element die physischen Gestalten auf, welche die Vorfahren des gegenwärtigen Pflanzenreiches bilden. Also wir haben nun beschrieben die Form, wie sich das Tierreich herausentwickelt hat aus der Strömung der Menschheitsentwicklung durch Seelen, die diesen Entwicklungsschritt der Menschen nicht mitmachen konnten. Und nun haben wir die Beschreibung, wie auch wieder aus der Menschheitsentwicklung hervorgegangen sind Wesen, die das Pflanzenreich bilden. Zuvor noch ist durch ein Ausstoßen aus der allgemeinen Menschheitsentwicklung das Mineralreich entstanden, was an Verfestigte nach dem Austritt des Mondes auf Erden zurückgeblieben ist, sind die Gebilde des Mineralischen. Zu diesen fühlten sich nur Wesen seelisch hingezogen, die bereits während der Saturnentwicklung, also der ersten Verkörperung der Erde auf alten Saturn, zurückgeblieben sind, also nur geeignet sind, physische Formen zu bilden. Dem Astralleib des Menschen hat sich nun auf der Erde eingegliedert eine Empfindungsseele, Verstandesseele, also Verstandes- und Gemütsseele und eine Bewusstseinsseele. Als die Bewusstseinsseele so weit fortgeschritten war, dass sie sich während des Erdenlebens einen dazu geeigneten Leib bilden konnte, da begabten die Geister der Form, die Elohim, ihn mit dem Funken aus ihrem Feuer. Es wurde das Ich im Menschen entfacht. Bis dahin hatte der Mensch in seinem leibfreien geistigen Zustand keine Selbstständigkeit. Das Ich-Erlebnis auf Erden wirkte nun auch in die geistige Welt hinein. Also die erste Veranlagung des Ich ging in diese damalige Zeit, in die lemurische Zeit zurück, also findet in der lemurischen Zeit statt, als der jetzige Mond von der Erde sich heraustrennte. Die Anregung dazu wurde aus dem Umkreis gegeben, also aus dem geistigen, göttlichen Umkreis. Nach einer Weltenumdrehung wurde das Gegebene reif, das Ich in der ersten Anlage aufzunehmen. Diese Stelle war beim Tierkreiszeichen des Stieres. Der Mensch fühlte sich nun auch dort in einer gewissen Eigenständigkeit, also in der geistigen Welt. Durch die Trennung des Mondes von der Erde bildete sich auch in der geistigen Welt etwas Neues. Also die geistige Welt gestaltete sich auch mit der Menschheitsentwicklung so, dass die Menschheitsentwicklung in ihrer berechtigten Weise stattfinden kann. So konnte der Mensch kurz nach dem Verlassen des Erdenleibes im leibfreien Zustand in den Bereich der mächtigen Wesen gelangen, die die Mondenabtrennung herbeigeführt hatten. Also wir erinnern uns an die Elohim und den Jehova. Da konnten sie zuerst nur in einem von dem Mondenwesen zurückgeworfenen Glanz die hohen Sonnenwesen sehen. Erst wenn sie durch das Schauen dieses Abglanzes genügend vorbereitet gereift waren, kann die Menschenseele zum Anblick der hohen Sonnenwesen selbst gelangen. Die Mondenwesen bewirkten durch Kräfte, die sie vom Monde zur Erde sandten, dass es dem Menschen gegeben war, die weisheitsvolle Gestaltung der Welt in sich bewusst zu spiegeln. Es konnte damit das Bewusstsein wieder in Einklang gebracht werden mit dem Weltall, zu einem Abbild desselben gemacht werden. Dieser Einklang hätte sich durchgesetzt, wenn nicht noch andere Kräfte, die von Wesen, die auf dem alten Monde zurückgeblieben waren, auf den Menschen gewirkt hätten. Es griffen in die Entwicklung des Menschen gerade zur Zeit der Mondenabspaltung Wesen ein, die auf dem alten Monde zurückgeblieben waren, die so viel ihrer Mondennatur behalten hatten, dass sie nicht teilnehmen konnten bei dem Hinausgehen der Sonne aus der Erde. Sie waren auch ausgeschlossen aus den Wirkungen der Mondenwesen auf die Erde. Diese Wesen mit der alten, also des alten Mondens, der alten Verkörperung der Erde als alter Mond, waren gewissermaßen mit unregelmäßiger Entwicklung auf die Erde gebannt. Sie hatten sich während des alten Mondes gegen die Sonnengeister aufgelehnt. Dies hatte bei den Menschen zu einem selbstständigen, freien Bewusstsein geführt. Also das ist das Auftreten von Widersachermächten, die beginnen, einen Freiraum zu bilden für die Menschheit. Sie wirkten nun auf den menschlichen Astralleib und machten diesen in gewisser Weise selbstständig gegenüber den eigentlich notwendigen, von den Mondenwesen gegebenen, unselbstständigen Bewusstseinszustand. Das ist auch eine wirkliche Gegebenheit, eine Charakteristik, eine Gesetzmäßigkeit der menschlichen Entwicklung. Die Menschen gehen nicht einen einfachen, gottgewollten Entwicklungsgang, sondern einen von Gott gewollten, schwierigeren Entwicklungsgang, wodurch sie aber die Fähigkeit zu größeren Kräften entwickeln, weil sie diese Widersacherwesen aus der Freiheit heraus, aus der Freiheit, die ihnen durch diese schwierigere Entwicklung geschenkt wurde, aber diese Entwicklung schwieriger machen für die Menschheit, gehen sie mit gestärkten, größeren Kräften hervor oder werden hervorgehen. Dieser unselbstständige Bewusstseinszustand, dies waren geistiger Art und keine von der Umgebungsnatur hervorgerufenen Beeinflussungen. Also die Wirkungen waren geistiger Art auf dem menschlichen Astralleib. Man kann dies sinnbildlich so ausdrücken, dass die zurückgebliebenen Wesenheiten an den Menschen herantraten, um ihn für ihre Ziele verführend zu gewinnen. Das menschliche Bewusstsein verlor damit den Charakter, reiner Spiegel des Makrokosmos zu sein. Es bildete sich in seinem Bewusstsein nicht nur die Weisheit der Mondenwesen und die Wahrheiten höherer Welten ab, sondern der Mensch erlangte durch die Freiheit eigene und damit auch irrtümliche Vorstellungen in seinem Bewusstsein zu bilden. Also die Fähigkeit, überhaupt Irrtum entstehen zu lassen im eigenen Bewusstsein. Zitat, der Mensch wurde Herr seiner Erkenntnis. Zitat Ende von Rudolf Steiner. Ausgangspunkt dieser Selbstständigkeit war der verführte Astralleib. Das Ich kam dadurch in Abhängigkeit zu diesem niederen Element. Damit einher ging auch der göttliche Zusammenhang der Fortpflanzung verloren. Das Sexualleben konnte von hier an durch Egoismus, Leidenschaften und Triebe tierhaft werden. Der Mensch sank so unter die ihm zugedachte Höhe, die Möglichkeit zu Irrtum und Bösartigkeit entstand. Der Mensch kam unter den fortlaufenden Einfluss dieser unregelmäßig entwickelten Mondenwesen, die auch luziferische Geister genannt werden. Also das ist ja die Schilderung des luziferischen Sündenfalles. Als der Mensch die Erde betrat, hat er allerdings zunächst verfallen müssen, der großen Gewalt der luziferischen Geister, denn dies war nicht eine Angelegenheit der Menschen, sondern der Götter. Also der Mensch hat hier, kann man nicht sagen, die Schuld an dem Sündenfall, denn es war eine von Göttern veranstaltete Schuld, eine von Fremden veranstaltete Selbstheilschuld, von anderen veranstaltete Selbstheilschuld. Das Astralische im Menschen veränderte die Art der Eindrücke, die das Ich von der physischen Sonnenwirkung erlangen konnte. Der Mensch wandte sich von seinem inneren Feuer, von den Geistern der Form verliehen, mehr dem äußeren physischen Feuer zu, wirkte so unabhängig von den Geboten der Götter auf die äußeren Wärmeerscheinungen und also das, wieder diese Fähigkeit der damaligen Menschen, die ja noch nicht so verfestigt waren, magisch, geistig, seelisch auf ihre Umgebung, namentlich hier dem Element des Feuers, wirken zu können. Zitat Rudolf Steiner: stellte dadurch ein Anziehungsband her zwischen sich und dem Erdenfeuer. Zitat Ende. So musste der Mensch von einem mehr feinstofflich schwebenden Wesen, ein solches werden, das auf festen Erdengrunde herabstieg. Weil der Mensch dem Irrtum und irrtümlichen Vorstellungen, dem Bösen verfiel, sich Leidenschaften und Begierden auslieferten, sich den Einfluss der Außenwelt auslieferte, entstand die Möglichkeit von Krankheit. Durch den luziferischen Einfluss vergaß er sein vorgeburtliches, leibfreies Dasein. Und durch die hier geschilderten Wirkungen im Astralleib trat der physische Tod auf. Und hier haben wir auch, was ja die Schulungen für die geistige Entwicklung der Menschen in allen Mysterien und in den heutigen okkulten Schulen und Wegen bekannt geben, ist ja, dass die Arbeit am Astralleib, an den Tugenden, wie das in den Monostugenden geschildert wird, an der Veredelung der Eigenschaften des eigenen Astralleibs und so den Astralleib wieder zu reinigen, zu befreien von diesen luziferischen Wirkungen. Und das ist eine Arbeit, die der Mensch aus seinem Ich heraus nur tun kann. Und wir haben eben das, was man im Heilwesen auch kennt, die Wirkungen der Widersachermächte auf unsere Leibesorganisation, die versuchen, die Leibesorganisation aus dem Gleichgewicht des heiligen, schöpferischen Geisteswortes zu bringen und so Krankheit verursachen. Und die Heilung findet statt, indem das Widersacherwirken wieder reduziert wird und wieder eine Harmonie des Ich, ein christliches, gewolltes Menschseinsideal herzustellen, das dann die Gesundheit bedeutet. Das Menschen-Ich wäre nun durch den luziferischen Einfluss direkt von einer Verkörperung zur nächsten gegangen, also unmittelbar sich wieder verkörpert hätte. Hätte sich vollständig von dem Einfluss der höheren göttlichen Wesen entzogen, wäre ganz zu einem irdischen Ich geworden. Um den Menschen vor einer solchen Loslösung von der geistigen Welt zu bewahren, lösten höhere Wesen einen Teil des menschlichen Ätherleibes aus dem Zusammenhang mit dem physischen Leib und übernahmen die Herrschaft darüber. Der Mensch konnte so auf Erden nicht zur vollen Ich-Bewusstheit kommen und lebte als ein Gruppen-Ich-Wesen auf Erden. Im geistigen Zustand hatte er dann die Möglichkeit, sich als Einzel-Ich zu erleben. Dieser Blick auf die geistige Welt während des Lebens zwischen Tod und nächster Geburt wurde durch die Erinnerung an das luziferisch beeinflusste Erdenleben aber immer mehr wie durch einen Schleier eingetrübt. Und hier haben wir auch etwas, was wir in unserer heutigen Zeit genauso erleben, weil es Teil der Menschheitsentwicklung ist. Der Einschlag der Widersachermächte, der Versuch, ihre Aufgabe zu überschreiten, über die Grenzen hinaus in das Böse und durch das Böse auf den Menschen, auf die Menschheit und ihre Entwicklung zu wirken und so die Menschheitsentwicklung überhaupt zu verunmöglichen und das immer wieder Eingreifen der guten göttlichen Wesen, die ihr Ideal sehen in der Entwicklung des Menschen, um trotz dieser Einflüsse der Widersachermächte eine gewünschte Menschheitsentwicklung möglich zu machen, zu ermöglichen. In diesem Zeitraum wurde das Verhältnis der gegenseitigen Beziehungen von Sonne, Mond und Erde so geregelt, also wir sehen noch den Einfluss der höchsten geistigen Wesen auf Stellungen und Bewegungen und Rhythmen der Planeten, so geregelt, dass höhere Wesen aus den anderen Welten in rechter Weise und im richtigen Rhythmus auf die Menschen wirken konnten. Also wir sehen das zum Beispiel in dem Seelenkalender und auch in den Monatstugenden, dass die Weltenrhythmen, die Jahresrhythmen, die Zeitenrhythmen so gestaltet sind, dass geistige Wesen in einem gewissen Rhythmus immer wieder im guten Sinne auf die Menschenseelen, auf die Menschengeister wirken können. Es entstanden Tag und Nacht, Monden und Jahresrhythmen. Bei Tag waren Ich und Astralleib mit dem Ätherleib und physischem Leib verbunden und wirkten wie beschrieben auf sie. In der Nacht lösten sich Ich und Astralleib von den irdischen Leibern und kamen unter den Einfluss von Angeloi, Achai und Exousiai. In dieser Zeit wirkten die Exousiai, also die Geister der Form, die Geister der Bewegung und die Geister der Weisheit und die Throne auf den physischen Leib und Ätherleib. Und dadurch konnte der aus dem Astralleib entstehende Irrtum und die daraus entstehenden Schäden ausgebessert werden. Also wie Siegfried sagt, dass er lebend seinen Körper verbraucht, so ist in dem Schlafzustand, dass die hohen geistigen Wesenheiten oder höchsten Engelwesenheiten auf den physischen Leib wirken, um dieses Schädigende, was der Mensch im Wachzustand verursacht, wieder auszugleichen, die Schäden wieder auszubessern. Also Ruhe und Erholung des Schlafes ist das Wirken der hohen geistigen göttlichen Wesenheiten auf den menschlichen physischen Leib, um das wieder auszubessern, was wir durch unseren manipulierten, luziferisch beeinflussten Astralleib an Schädigungen bewirken. Es begann eine Zeit, in der immer mehr Seelen und Körper fanden, in denen sie sich verkörpern, also der Mensch immer mehr sich verkörpern konnten. Die Menschenseelen, die auf Mars, auf dem Planeten, Sphären, Mars, Jupiter und so weiter entrückt waren, konnten auf die Erde gelenkt werden. Es verkörperten sich somit Seelen, die schon mehrere Erdenleben durchgemacht hatten und solche, die zum ersten Male auf dieser Erde erschienen. Es gab also junge Seelen, die alleinige außerirdisches Schicksal ins Erdenleben brachten und ältere Seelen, die die Auswirkungen vorhergehender Erdenverkörperungen mit sich brachten. Zitat: Mit der Wiederverkörperung trat zugleich das menschliche Einzelkarma in Erscheinung, also das individuelle Einzelschicksal der Menschen. Zitat Ende. Durch den teilweise getrennten Ätherleib konnten höhere Wesen auf diesen einwirken, also der Ätherleib des Menschen war zur damaligen Zeit noch nicht vollständig verbunden mit dem physischen Leib. So war die Fortpflanzung dem menschlichen Bewusstsein so weit entzogen, dass es sich wie in einem geheimnisvollen Dunkel vollzog. Näherte sich eine Seele dem Erdenkreis für eine nächste Verkörperung, so traten in den entsprechenden Erdenmenschen Elternpaar die Impulse für die Fortpflanzung auf. Dieses besondere Ätherleibverhältnis brachte es mit sich, dass der Mensch noch ein geringes, selbstständiges, logisches Denken entwickelte, aber ein besonderes Gedächtnis. Er konnte so aber auch die Kräfte des Lebens, die Äther- und Bildekräfte und der Fortpflanzung der tierischen und pflanzlichen Natur beeinflussen. Er konnte die Wachstumskräfte herausziehen und für sich verwenden. Und das ist das, was wir kennen aus dem Atlantis, aus den Berichten aus dem alten Atlantis, wo der Mensch eben diese magischen Fähigkeiten noch hatte, weil der Ätherleib noch herausragte und so Einfluss nehmen konnte auf die Wachstumskräfte, auf die Lebenskräfte der Pflanzen und Tiere und diese gestalten konnte und auch damit auch technologische Dinge tun konnte. Eine weitere Wirkung des luziferischen Einflusses war der Verlust eines in die Zukunft hineingehenden, vorausschauenden Bewusstseins. Solange die Menschen mit ihrem Bewusstsein, mit den höheren Wesen verbunden waren, waren sie auch mit deren Plänen, der Entwicklung, soweit ihnen möglich, in Verbindung. Diese verdunkelte sich und wurde zu einer Unsicherheit bezüglich der Zukunft. Es entstand die Möglichkeit zur Furcht. Die Furcht kann so als unmittelbare Folge des Irrtums betrachtet werden. Aber so wurde der Mensch auch unabhängiger und freier. Die Eigenschaft zur Furcht erlangte der Mensch, indem er sich durch die luziferischen Einwirkungen mehr als vorgesehen mit dem physischen verband. In diesem wirkten Wesen, die noch früher als die luziferischen Wesen in eine unregelmäßige Entwicklung gekommen sind, eine unregelmäßige Entwicklung genommen haben. Diese sind die arimanischen Wesen. Mit den Erdenkräften nahm der Mensch auch deren Einfluss und damit die Eigenschaft der Furcht in sich auf. Zitat: Mit den Erdenkräften nahm der Mensch die Einflüsse dieser Mächte in sein Wesen herein. Zitat Ende. Durch den Herausgang des Mondes veränderten sich die Erdenverhältnisse und damit konnte sich wieder vermehrt die Menschenseele auf Erden verkörpern. Die nun wirksamen luziferisch-arimanischen Verhältnisse traten aber weiterhin hemmend auf die Verkörperungsmöglichkeiten des Menschen auf. Durch luziferischen Einfluss bewirkte es, dass ein Teil der Sinneseindrücke eine übersteigerte Sympathie und durch den arimanischen Einfluss der andere Teil der Sinneseindrücke eine übersteigerte Antipathie entwickelten. Die menschlichen Sinnesorgane wären zu einer reinen Sympathie- und Antipathieorgan geworden. Andauernd gequält wären die Menschen gewesen von ihren Sinnen. Dies konnte nur durch das erste Ereignis des Herannahen des hohen Sonnengeistes, des Christus, geheilt werden. Jene Wesenheit, welche sich später im nathanischen Jesusknaben verkörperte, beschloss noch in der geistigen Welt der höheren Hierarchien sich befindend, Zitat Rudolf Steiner, eine solche Entwicklung durchzumachen, die sie befähigte, in der geistigen Welt eine Zeit lang durchsetzt zu sein mit der Christuswesenheit. Zitat Ende. Dadurch trat eine Verwandlung der kosmischen Kräfte, die auf die menschlichen Sinnesorgane wirkten. Es geschah eine Harmonisierung der menschlichen Sinne. Dem Menschen wurde es so gegeben, die Welt durch seine Sinnesorgane auch in gelassener Weisheit schauen zu können. Wie geschildert, konnten sich verschiedene Gruppen von Menschenseelen zu gewissen Zeiten auf der Erde nicht verkörpern. Andere wiederum konnten fast den gesamten Erdenentwicklung mit durchgehen, ohne auf andere Planeten auszuweichen. Diese konnten sich verbinden mit dem höchsten Sonnenwesen und werden daher auch Sonnenwesen oder Sonnenmenschen genannt. Andere verbanden sich mit den höchsten Jupiter-, Saturn- oder Marswesen. Diese werden dann auch Jupitermenschen, Saturnmenschen oder Marsmenschen bezeichnet. Das ist doch eine Bezeichnung für die Menschengruppen, die sich bildeten auf der alten Atlantis und den Mysterienstädten, die in dem Verhältnis standen, jeweils mit den höchsten Jupiter, Saturn oder mit dem allerhöchsten Sonnenwesen. Teile des Ätherleibes der Sonnenmenschen standen unter beschriebenen Schutz des hohen Herrschers im Sonnenreich. Dieses Sonnenwesen wurde das höhere Ich, das im Ätherleib dieser Menschen wirkte. Zitat, das Anmerkung Sonnenwesen, das dem Gegenwartsmenschen das ist, indem sich ihnen das Verhältnis offenbart, welches der Christus zum Kosmos hat. Zitat Ende. Bei niedrigeren stehenden Menschen war der Ätherleib so wenig vor den luziferischen Einwirkungen geschützt, dass sie damit gegen mächtige Feuerwirkungen auf ihre Umgebungen hervorrufen konnten. Dies löste eine gewaltige Erdkatastrophe aus, die das, was man lemurisches Zeitalter nennt, zerstörte. Also wir haben die Zerstörung des lemurischen Zeitalters durch das unrechtmäßige Wirken der Menschen auf das Feuer durch magische geistige Kräfte. Die Bewohner der Venus, die Achai, stiegen in der lemurischen Zeit vom Himmel herunter, um den Menschen zu helfen. Von Venusgeistern durchseelte Menschen lebten auf Erden, also Menschen, die Menschen waren, aber in denen sich hineingesenkt hatten, hohe geistige Wesen, die Venusgeister, die Achai oder Urbeginne, lebten auf Erden und leiteten das Schicksal der Menschen. Also es hat sozusagen Anführer oder Verwalter, Herrscher der Menschen gegeben, die in Menschengestalt waren, aber in denen höchste geistige Wesen wirkten. Sie hatten großen Einfluss auf die Menschen, die ihnen in großer Ehrfurcht und Gehorsamkeit folgten. Alle Wanderzüge auf der Erde, also damals noch göttlich-geistig gewollte Wanderzüge, die unternommen wurden, um die einzelnen Gebiete der Erde zu bevölkern, wurden geführt von solchen Wesenheiten. Dieses Lemurien lag zwischen den Kontinenten Australien, Afrika und Asien. Und physisch kann man sich in etwa so vorstellen, gewisse Gebiete der Erde waren bereits wie Inseln. Die restliche Erde war im Wasserdampf gehüllt. Die Festländer waren noch weiche Erdmassen. Also wir haben dieses Fortschreitende aus dem Geistigen heraus sich Verdichten der Erde. Und zu lemurischer Zeit hatten wir noch eine wasserdampfgehüllte Erde. Also diese festen Länder des Lemurien in diesem Bereich der Erde waren weiche Erdmassen, durchspielt von Feuergewalten, ein fortlaufendes Auftauchen und Untergehen der Inselgebiete. Die Erdoberfläche war also eine weiche, schleimige Masse. Darin waren die Menschen eingebettet mit ihrem physischen Leib. Je mehr man zurückkommt, desto verdünnter, ähnlicher der dampfförmigen, wässrigen Umgebung wird der physische Mensch. Also zurückgehend wird unsere Verdichtung immer mehr aufgelöst in ein weiches, das sich immer mehr auflöst in der Umgebung. Also zurückgehend Auflösung, und wenn wir von dieser Auflösung in die heutige Zeit, haben wir eine zusehende Verdichtung, eine Vereinigung aller Leibesglieder und ein Anstieg der Selbstbewusstheit. Ein kleiner Teil der Menschheit, der vom Irrtum zum Teil unberührt war, konnte diese Katastrophe auf diesem Erdteil, das Lemurien genannt wurde, der sich zwischen Europa und Amerika befand, und also sie konnten dann gehen in einen Erdteil, der sich zwischen Europa und Amerika befand und der Atlantis genannt wird oder wurde, und dort überleben. Daraus entwickelte sich das atlantische Zeitalter. In der ersten atlantischen Zeit war der Mensch von der heutigen Menschengestalt noch sehr verschieden. Erst während der atlantischen Zeit verdichtete sich der menschliche physische Körper. Der Mensch verdichtete sich immer mehr und kam auf den Erdboden herunter. Er kristallisiert sich aus dem Wasser-Luftraum heraus, also eine fortschreitende Verdichtung. Erst am Ende der atlantischen Zeit wurde die Menschengestalt der heutigen, wenn auch noch viel weicher, doch ähnlich. Die Verdichtung ist auch als ein Abstieg aus dem Geistigen zu betrachten. Im atlantischen Zeitalter kam es zur eigentlichen Sonderung der Menschen in Saturn, Sonnen, Jupiter und Marsmenschen durch denjenigen Teil seines Ätherleibes, der nicht mit dem physischen Leib verbunden war. Also der Ätherleib des Menschen ragte noch heraus aus dem physischen Leib. Konnte der Mensch Wahrnehmungen von den Söhnen des Lebens, den Angeloe und den Feuergeistern, den Erzengeln, haben. Er kam dadurch aber auch in Verbindung mit denjenigen Wesen, die auf dem Mond oder Sonne zurückgeblieben waren, also dem alten Mond und der alten Sonne zurückgeblieben waren. Der Mensch zog diese Wesen durch die luziferischen Wirkungen in die vom physischen Leib getrennte Seele. Zitat, dadurch kam er mit Wesen in Berührung, welche im hohen Grade verführerisch auf ihn wirkten. Sie vermehrten den Trieb zum Irrtum. Dies verführte ihn besonders zum Missbrauch von Wachstums- und Fortpflanzungskräften, Ätherkräften. Also der Mensch hatte durch seinen herausragenden, aus seinem Leibesorganisation herausragenden Bildekräfteleib die Fähigkeit, magischen Einfluss auf die Lebens- und Fortpflanzungs- und Wachstumskräfte der Pflanzen und Tiere zu nehmen, und dieser Ätherleib von ihm wurde auch noch beeinflusst, manipuliert von luziferischen Widersacherwesen und verführt. Also wir haben ein unrechtmäßiges Wirken der Menschen in der atlantischen Zeit auf die Ätherkräfte, auch ein berechtigtes Wirken auf die Ätherkräfte, aber eben auch ein unberechtigtes Wirken. Wie schon in der lemurischen Zeit zeigt sich auch am Anfang der atlantischen Zeit eine Disharmonie im menschlichen Körper, der einer menschlichen gemäßen Weiterentwicklung entgegenstand. Die menschlichen Lebensorgane entwickelten eine übersteigende Gier oder Ekel zu den Stoffen der Umwelt. Der Mensch hätte die eine Nahrung nur noch in unglaublicher Gier hineinschlingen oder vor der anderen Nahrung den größten Ekel empfinden können. Es bewirkten dies planetarische Kräfte der sieben Planeten. Wiederum geht dasjenige Wesen, was wir als den nathanischen Jesusknaben, also dieses Menschen, besondere Menschenwesen, das bis zu einem Ereignis von Golgatha niemals sich inkarnierte, das in den geistig-göttlich höchsten Sphären behütet war, bis dahin, dieses Menschenwesen stieg nun eine Stufe herab und, wie wir es kennen, einen Weg, um diese verheerenden Wirkungen auf die Lebensorgane der Menschheit zu harmonisieren. Zitat, diese Wesenheit zog nun von Planeten zu Planeten, in ihrem Innersten berührt von der Unmöglichkeit, die Menschheitsentwicklung so weitergehen zu lassen. Zitat Ende. Sie verkörperte sich auf den verschiedenen Planeten, konnte wieder durchsetzt werden von der höchsten von der Christuswesenheit. Dadurch wurden den Lebensorganen des Menschen die Mäßigung eingepflanzt. Also wir sehen, dieses Menschenwesen verbindet sich mit den Planetensphären, die ja die Wirkungen auf die menschlichen Lebensorgane haben, von denen sie gestaltet werden. Und in dieser Verbundenheit dieser Planeten und deren überbordende Wirkung auf unsere Lebensorgane, die dann zu Übermaß an Gier und Ekel gekommen wären, in diese Verbundenheit mit dem Planeten senkt sich nun herein, harmonisierend das Christuswesen in einem zweiten Verkörperungsschritt hin zum Ereignis von Golgatha. Wir haben zuerst eine 12 in der Harmonisierung der Sinneseindrücke durch dieses Menschenwesen Christus und dem Christuswesen. Nun in den 7 Planetensphären, aus der 12 in die 7, durch das dieses Menschenwesen und das hinein harmonisierende Christuswesen, und nun folgt das Weitere. In der Atlantis hatten einzelne, also dadurch wurden den Lebensorganen des Menschen die Mäßigung eingepflanzt, also nicht ein Übermaß an Gier oder Ekel zu den eingenommenen Stoffen. In der Atlantis hatten einzelne Menschen die Möglichkeit, sich so wenig wie möglich in die Sinneswelt zu verstricken. Sie versuchten, den Irrtum aus ihrem Vorstellungsleben zu entfernen. Also sie gingen einen Einweihungsweg, wie auch heute bekannt ist, nur eben damals in der damals berechtigten Form, und die ursprüngliche Absicht der höheren geistigen Wesen zu ergründen. Sie hielten sich frei von den sinnlichen Trieben und Begierden. Sie brachten es dazu, nur mit dem von physischem Leib unabhängigen Ätherleib wahrzunehmen. So konnten sie ganz den höheren Wesen, den Geistern der Form, den Elohim, die weise Lenkung und Führung der Menschheit erfahren. Solche Menschen waren Eingeweihte, weil sie eben einen Einweihungsweg in den damaligen atlantischen Mysterien gingen. Sie konnten das Sonnenwesen zwar nicht direkt, aber wie in einer Spiegelung durch die Mondwesen schauen. Diese wurden die Führer der Menschheit. Also Menschen, nun die Menschenführer wurden. Zitat: Es gab die Notwendigkeit der Merkurgeister, also der Erzengel, in die Entwicklung einzugreifen. Also wir haben in Lemurien das Eingreifen der Archai, der Venusgeister, nun das Eingreifen der Erzengel und Merkurgeister in der alten Atlantis und die Entwicklung einzugreifen. Sie durchseelten, begeisterten die betreffenden Menschen. Die Erzengel haben die Aufgabe, ganze Völkerschaften zu dirigieren. Daher hat ein solcher Mensch, der einen Erzengel in sich trug, tatsächlich einen ganzen Volksstamm ohne weiteres die entsprechenden vom Himmel abgelesenen Gesetze geben können. Die großen Führer der Atlantier aber waren durchseelt von Venusgeistern Achai. Die Orakel waren die geheimen Wirkungsstätten dieser Menschheitsführer, also Orakel oder Mysterienstätten. Zitat: Sie pflegten ihr geheimnisvolles Wissen und die Verrichtungen, welche dazu führten, an einer besonderen Stätte, welche hier das Christus- oder Sonnenorakel genannt werden soll. Zitat Ende. Menschen, die mehr mit der luziferischen Versuchung in Verbindung geraten sind, konnten sich nicht mit den hohen Sonnenwesen, aber mit den Führern anderer Planeten und deren höherem Ichs verbinden. Diese Menschen wurden dann Saturn, Mars oder Jupiter-Menschen genannt. Sie hatten Orakel wie das Saturn-Orakel ins Leben gerufen. Menschen, die mit ihrem Astralleib zu sehr in die luziferische Verführung verstrickt waren, konnten auch Einweihungswege gehen, kamen aber nicht bis zur Anschauung der Christus-Offenbarung, aber anderer höherer Wesenheiten. Für diese entstanden Merkur, Venus und Vulkan-Orakel. Als Orakel bezeichnen wir einen Ort, an dem die Offenbarung geistiger Wesen vernommen werden kann. Das Vulkanorakel bildeten Menschen, die am meisten den luziferischen Einfluss aufgenommen hatten. Sie waren am stärksten den irdischen Erscheinungen zugewandt und sie legten die ersten Gründe für Wissenschaft und Kunst. Merkur und Venus Eingeweihte versuchten, die geistigen Offenbarungen mehr mit eigenen Gedanken zu verbinden, mit den Vorstellungen. Und die Mars-, Saturn- und Sonneneingeweihten empfingen Offenbarungen im fertigen Zustande, als Sinnbilder. Die Eingeweihten der Sonnenmysterien oder Sonnenorakel konnten nicht in eine Verbindung zu dem Christus kommen, wie es den Menschen nun nach dem Ereignis von Golgatha möglich ist, da der Christus sich noch nicht mit der Erde verbunden hatte. Aber sie konnten in der Zukunft dieses Herannahen des Christus prophetisch vorausschauen sehen. Wer von der Macht des Sonnenwesens berührt ist, der sieht den Christus an die Erde herankommen. Also das haben wir in allen Religionen, berechtigten Religionen der Vergangenheit, diese Schilderung, dass der Gott, der Christus, der Messias herankommt an die Erde und sich mit der Menschheit verbinden wird, was wir dann in dem Ereignis von Golgatha als den Höhepunkt oder Mittelpunkt der Menschheitsentwicklung auch stattfinden haben können, erleben. Durch die Wirkung der luziferischen Wesenheiten trat eine zu weitreichende Verdichtung der Menschen in die physische Stofflichkeit und die Trennung eines Teils des Ätherleibes vom physischen Leib ein. Um die Auswirkung dieses Verderbens in ein Heil für die Menschheit zu verwandeln, wurden die aus der luziferischen Wirkung entstehenden Fähigkeiten in die Fähigkeit der Sprache verwandelt. In dieser Zeit der alten Atlantis war der menschliche Leib nur beweglicher und formte seine Gestalt nach der seelischen, geistigen Art des Menschen. Kleiner, zarter, beweglicher und ausdrucksvoller bei seelisch-geistigeren Menschen und größer, gröber, unbeweglicher bei geistig weniger entwickelten. Verdorbenheit in Leidenschaft und Triebe ließ die Menschen ins Riesenhafte anwachsen. In der Mitte des atlantischen Zeitraumes geschah es, dass die Geheimnisse der Orakelstätten zusehends verraten wurden. Menschen wurden dadurch ein Wissen und Fähigkeiten zuteil, für die sie durch ihre Verbundenheit der luziferischen Verführung nicht reif waren. Dies führte zu großem Unheil. Menschen nutzten Wissen und Fähigkeiten, die damals, ja bis zur Verwendung von Wachstums- und Fortpflanzungskräften, also Äther- und Bildekräften, reichten für eigene verdorbene Interessen. Die Folge waren ein großes Verderben für die Menschheit. Das Einsetzen dieser Kräfte gegen die Ziele der Menschheitsentwicklung führte zu Luft- und Wasserkatastrophen. Also auch nach Lemurien durch das unberechtigte Wirken auf das Feuer, nun das unberechtigte Wirken auf das Leben, auf das Wasser, haben wir das Beginn dieser atlantischen Katastrophen. Die durch ihren Antlitz völlig verändert, also die Erde entwickelt, veränderte ihr Antlitz durch diese Wasser, durch den Menschen ausgelösten Katastrophen ihr Antlitz völlig. In der Folge der eintretenden Naturkatastrophen starben viele Völker und Rassen des alten Atlantis aus. Sie waren als physische Leiber nicht mehr in der Lage, die weitere Menschheitsentwicklung mitzumachen. Hier muss man lernen, zwischen dem Menschen als seelisch-geistiges Wesen und der physischen Leiberentwicklung zu entscheiden. Kein Mensch ist irgendeine bestimmte Rasse oder Volk als Verkörperungsmöglichkeit beschränkt. In dem Sinne entwickeln und verschwinden bestimmte Rassen oder Vererbungslinien menschlicher Leiber, in denen sich Menschen verkörpern können. Infolge der oben erwähnten Katastrophen wanderten die Menschen von der Atlantis nach Europa, Asien, Afrika und zum Teil nach Amerika, auch nach Amerika aus. In den Wanderungszügen waren auch die Eingeweihten der Orakelstätten, die neue Stätten, neue Mysterienstätten in verschiedenen Orten, vor allem in Asien, Afrika und Europa gründeten. Durch den Verrat der Geheimnisse wurde an einem Teil dieser Stätten zum Verderben der Menschheit gewirkt. Und dieses verderbte Wirken durch den Verrat der Geheimnisse, das sehen wir heute noch durch gewisse linke, also okkult links wirkende Geheimgesellschaften, die ihr verderbtes, durch Verrat erlangtes Wissen zum Schädigenden für die Menschheit, zum Schaden für die Menschheit, aber zu deren persönlichen Vorteil nutzen wollen und verheerende Wirkung auch heute noch auf die Menschheit haben. Besonders die Vulkangeheimnisse konnten für die Abhängigmachung, also die Fähigkeit zur Manipulation, Unterdrückung, Gehirnwäsche, Propaganda, Mind Control wurden also schon vor langer Zeit, also zu dieser Zeit, unmittelbar nach der atlantischen Katastrophe, entwickelt und entsprechende linke, also linksokkulte, man nennt das linksokkult, ist das, was für die Widersacher, für die bösen, teuflischen Wesen arbeiten, und rechtsokkult, was für die guten Geister, für die Götter wirken. Also diese linken Geheimgesellschaften haben das Wissen, dieses Wissen zur Manipulation, zur Unterdrückung, zur Schädigung der Menschheit fortgetragen und nutzen es auch heute noch in unberechtigter Weise als teilweise unberechtigte Herrscher in unserer Welt. Und wir sehen deren fatales, katastrophales Wirken auf die heutige Menschheit. Menschen gelangten so in großer Zahl in die Abhängigkeit zurückgebliebener Wesenheiten, also arimanischer Wesenheiten, die dadurch schädigenden Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit nahmen und nehmen können. Durch die noch freiere Bildsamkeit der Menschenleiber und das Nutzen sinnlicher Kräfte im Dienste niedriger Triebe entstand durch diesen Einfluss groteske Menschengestalten. Durch die in der zweiten Hälfte der Atlantis eintretende Verfestigung der Menschenleiber konnten solche grotesk verformte Menschengestalten auf Dauer nicht überleben. Sie starben aus und andere Menschenrassen bildeten sich auf die solche verformenden Kräfte, naturwidrige Seelenkräfte nicht wirken konnten. Es haben sich also ab der Mitte der Atlantis, also dieses Kontinents, den wir Atlantis nennen, Zitat, Wesen im Bereich der Menschheitsentwicklung geltend gemacht, welche dahin wirken, dass der Mensch sich in die sinnlich-physische Welt in einer ungeistigen Art hineinlebt. Zitat Ende. Statt der wahren Gestalt der Welt erschienen ihnen Wahn- und Trugbilder. Dies waren arimanische Wesenheiten. Im Laufe der atlantischen Entwicklung trat wiederum eine Disharmonie im Menschen auf. Die Seelenorgane des Denkens, Fühlens und Wollens liefen Gefahr, in Unordnung zu kommen. Die Menschen wären immer mehr verfallen, auseinanderstrebende chaotische Seelenkräfte zu entwickeln. Rasende des Wollens, umdämmerndes Fühlen, verflüchtigendes Denken. Diejenigen Wesenheiten, die wir als dieses besondere Menschenwesen, das wir als nathanischen Jesusknaben bezeichnen und kennen, konnte in der geistigen Welt diese tragische Entwicklung der Menschheit erkennen. Nun verband sie sich mit dem Orten im Kosmos, von denen aus die menschlichen Seelenorgane geordnet werden. Zitat, die Erde selber ist im Wesentlichen der Schauplatz für die Ordnung des Ich. Zitat Ende. Die Erde gemeinsam mit dem Mond und der Sonne bilden ein Zusammenwirken, das harmonisch auf die menschlichen Seelenkräfte wirkt. Indem sich dieses Verbinden in eine Verbindung mit diesem Planeten brachte, also mit Sonne, Erde und Mond, und im Inneren ganz die Tragik der Menschheit erlebte, konnte das Höchste, das hohe Christuswesen, konnte die Christuswesenheit sich neuerlich harmonisierend mit ihr verbinden und durchgeistigen. Dies bewirkte ein nun harmonisches Zusammenwirken im Menschen, dem Denken, Fühlen und Wollen. Wir haben also in der sich näher entwickelnden, näher kommenden Wesenheit des Christus aus der 12, dann in die 7, nun in die 3 und dann in der Ich-Geburt in die 1. Dies konnte aber nicht den allgemeinen Niedergang der atlantischen Menschheit aufhalten. Besonders der Verrat verschiedener Mysterienweisheiten führte zu diesem Niedergang. Es konnte sich nur eine Stätte, das Sonnenorakel, seinen Dienst am reinsten erhalten und dadurch nicht nur die Geheimnisse des Christus, sondern auch der anderen Orakel bewahren. Es gelang dort, Zitat, dass die Abdrücke der besten Ätherleiber der alten Eingeweihten sich erhielten und später geeignete Menschen eingeprägt werden konnten. Also das ist eines der Geheimnisse der Menschheit, die ja schon eben auch länger offenbart sind, dass des Menschen Ätherleib ja verwandelt wird durch die Schulung, durch okkulte Schulung und Einweihung. Und je höher der Mensch steigt und je mehr er arbeitet an sich, desto mehr bildet sich das zu einem selbstständig lebensfähigen Leibesglied, dieser Ätherleib des Eingeweihten. Und diese Ätherleibe lösen sich nach dem Tode nicht auf wie die eines normalen Menschen, sondern bleiben erhalten und diese Ätherleibe können dann neuen Eingeweihten zur Hilfe kommen und mit ihnen in Verbindung treten. Wir kennen das auch aus den heutigen bekannten Eingeweihten. Die Atlantis war vom dichten Nebel überzogen. Erst durch das, was Sintflut, also die Wasserkatastrophen genannt wurde, die Verdichtung der Wasserdämpfe, was zu Überflutungen führte, ergab sich solche eine Verteilung von Regen und Sonnenschein, wie wir sie heute kennen. Damit konnte physikalisch auch erst entstehen, was wir als Regenbogen kennen. Dieser Moment kann auch in dem Alten Testament gefunden werden, dass nach der Flut Noah, der Repräsentant von denen, die das Menschengeschlecht hinübergerettet haben, den Regenbogen zuerst aufgerichtet sieht, so ist das wirklich ein historisches Ereignis. Und dann beginnt das, was wir nennen, unseren heutigen Kulturzeitraum, den nachatlantischen Kulturzeitraum. Der Führer der Christus-Eingeweihten, die Individualität, die Manu genannt wird, arbeitete mit einer kleinen Anzahl von Schülern. Diese waren in ihrer Entwicklung insofern fortgeschrittener als die anderen Menschheit, dass in ihnen das alte Hellsehen, das durch die teilweise Trennung des physischen Leibes vom Ätherleib in der Kopfregion verursacht wurde, zurückgegangen war. Die geistige Welt verschloss sich ihnen immer mehr, das unbegrenzte Gedächtnis verschwand, aber das menschliche Gedankenleben, der Verstand, begann in ihnen. Es war ja die Aufgabe der nachatlantischen Menschheit, also der heutigen Menschheit, diejenige Seelenfähigkeiten in sich zu entfalten, welche gewonnen werden konnten durch die erwachten Gedanken und Gemütskräfte, die nicht von der geistigen Welt unmittelbar angeregt werden, sondern dadurch entstehen, dass der Mensch die Sinneswelt betrachtet, sich in ihr einlebt und sie bearbeitet. Zitat: Der Mensch empfand eigentlich erst von jetzt ab sein Ich im physischen Leibe. Zitat Ende. Mit den Naturkatastrophen und dem, was heute Sintflut überliefert ist, ging dieses atlantische Zeitalter in das nachatlantische Zeitalter, also in das heutige Zeitalter über. Also ist auch mit dem Versinken der Atlantis, das ja war dann eben zwischen dem amerikanischen Kontinenten und dem afrikanisch-europäischen Kontinent im Atlantischen Ozean. Mit diesen Schülern zog der Manu von West nach Ost, nach Innerasien, dort wo man bezeichnet die Region als heutige Wüste Gobi. In der Geschütztheit dieser Gegend erzog er die Gruppe, sodass sie die Geheimnisse der Christus-Einweihung in ihren Herzen aufnehmen konnten. Zitat: Aus der Schar wählte er die 7 Besten aus, dass sie solche Ätherleiber haben konnten, welche den Abdrücken der Ätherleiber der 7 besten atlantischen Eingeweihten entsprach. So erzog er je einen Nachfolger der Christus, Saturn, Jupiter und so weiter Eingeweihten. Zitat Ende. Also diese von den hohen Eingeweihten fortbestehenden, selbstständigen Ätherleiber, Leiber des Ätherischen, die konnten durch Schulung dieser Menschen dazu gebracht worden, in eine Verbindung zu treten und sie im Geistigen zu belehren. Diese wurden die Lehrer der Menschheit im ersten nachatlantischen Kulturzeitraum, dem sogenannten alten indischen Kulturzeitraum, das circa war 7227 bis 5067 Jahre vor Christus, die auch die 7 heiligen Rishis genannt werden. Durch diese sprachen dann in alten Indien, das sich ungefähr dort bildete, wo das heutige Indien liegt, die Offenbarungen hoher geistiger Wesenheiten aus. Zitat: Da sprachen sie die größten Geheimnisse unseres Sonnensystems, der Welt überhaupt aus. Zitat Ende. Sie berichteten von dem noch fernen Sonnenwesen, den Christus, den sie Vishva Karman nannten. Die Bevölkerung des alten Indien bildeten sich aus den besten Bevölkerungsteilen der alten Atlantis. Diese trug im Herz und Gemüt noch die Sehnsucht nach den alten Zeiten unmittelbarer geistiger Erlebnisse. Sie wussten noch von der übersinnlichen Welt als der wahren Heimat und Welt der Menschen. Dem Sinnlichen standen sie mit weniger Interesse gegenüber. Für sie war es die große Maya-Illusion. So waren das Rechnen mit Raum und Zeit ihnen nicht eigen, mehr ein Überschauen, Überblicken der Welt über unermessliche Raumesweiten, Ineinanderschauen verschiedener Zeitmomente. Die sieben heiligen Rishis konnten durch ihre Offenbarungen göttlicher Wahrheiten großen wie magischen Einfluss auf die Menschen ausüben. Die Veden sind nur so etwas wie ein schwacher Nachklang dieser Offenbarungen. Um sich ein Hellsehen zu erhalten oder wieder zu erlangen, hat die Menschheit das, was man Yoga-Einweihung nennt, entwickelt. Yoga bewirkt ein Dämpfen des Bewusstseins durch die Kontrolle des Atems, ein sogenannter Luft-Seelen-Prozess. Dieses Yoga hat damals seine Berechtigung, ist aber für viele Menschen der heutigen Bewusstseins-Seelenentwicklung nicht mehr zeitgemäß. In vorderasiatischen Gebieten hat sich auf langen Wanderzügen ein Volkszusammenhang sesshaft gemacht, deren Nachkommen die Menschen des urpersischen Kulturzeitraumes bildeten, was ungefähr war in der Zeit 5067 bis 2907 Jahre vor Christus. Hier ist natürlich ein Kulturzeitraum gemeint, der lange vor der Zeit des heute bekannten geschichtlichen Persiens lag. Diese Völker waren in ihrer Verfestigung und Verbindung mit dem Physischen bereits noch weiter fortgeschritten als die vorher genannten altindischen Völker. Sie waren dem Übersinnlichen weniger und dafür dem Sinnlich-Physischen stärker zugewandt. Zitat, sie gewannen die Erde lieb. Sie schätzten, was der Mensch auf diese erobern und was er durch ihre Kräfte gewinnen kann. Zitat Ende. In ihren Mysterienstätten wurden die Fähigkeiten zur Beherrschung der Naturkräfte gelehrt. Dies konnten freilich nicht mehr in ähnlich starker Art wirken wie in noch früheren Zeiten. Also die Fähigkeit der Menschen, magisch auf ihre Umgebung zu wirken, ist mit der fortschreitenden Verhärtung der Menschenleiber Schritt für Schritt zurückgegangen. Diese Fähigkeiten wurden für die edelsten Künste wie auch für die verwerflichsten Verrichtungen verwendet. In den Menschen walteten die luziferischen Wesen in der Art, dass sie von den Zielen und der Verbindung zu den höheren Wesen ablenkten. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sandte der hohe Bewahrer der Geheimnisse des Sonnenorakels einen Geistesführer. Dieser wird mit dem Namen Zarathustra bezeichnet. Dieser wies darauf hin, dass die luziferischen Wesen für den Menschen die Bringer von Selbstständigkeit und Freiheitsgefühl sind, dass die physisch-sinnliche Welt nicht bloß das Geistlose ist, dass in ihr eine Wesenheit wirkt, die Ahriman, Agra-Mainyu genannt wird, dass die luziferischen Wesenheiten den Menschen von der Verbindung zu den hohen göttlichen Wesenheiten abbringen wollen und dass die arimanischen Wesenheiten, also diese Wesenheiten hatten seit dem beschriebenen Verrat der Vulkan-Orakel-Geheimnisse eine besondere Herrschaft auf Erden erlangt. Die Menschen, also diese arimanischen Wesen, zu seinem Verderben zu sehr mit dem Irdischen verstricken wollen. Und der Zarathustra wies, also dieser hohe Eingeweihte, dieser höchste Menschheits, in der Menschheitsentwicklung höchststehende Wesen, Menschenwesen, wies die Menschen auf das Christuswesen, wie es war vor seiner Erscheinung auf Erden hin. Zitat, es war dies die Verkündigung des großen Sonnen- oder Lichtgeistes, Lichtgeistes, der Sonnenaura, Ahura Mazdao. Zitat Ende, dieses Wesen, das aus der geistigen Welt sich der Erde nähernd, sein Antlitz der Menschheit zuwendet, dessen Zukunft vorbereitet, der Zarathustra konnte durch seine Einweihung voraussehen, dass sich dieses Wesen einst in einem Menschen verkörpern wird, dass aber erst ein Mensch auftreten wird müssen, der seinen Astralleib in einen solchen Zustand wiedergebracht hat, wie er vor der luziferischen Versuchung gewesen war. Die Lehre des Zarathustra beschrieben den Kampf zwischen dem Lichtgott und dessen Gegner, der sich in den Menschenseelen abspielt. Zur Vorbereitung des Ereignisses von Golgatha durchschritt der Christus während dieser Epoche die Sphäre der Archangeloi, der Erzengel, so konnte sich in dieser Zeit die Archangeloi zu dem Christus hinaufarbeiten. Nun folgt der ägyptisch-chaldäisch-babylonische Zeitraum, was ungefähr ist in der Zeit 2907 bis 747 vor Christus. Also die dritte nachatlantische Kulturepoche. Die Menschen verloren nun fast vollständig die übersinnlichen Seelenfähigkeiten, also die Verbundenheit mit der geistigen Welt und das im Bewusstsein Erleben der geistigen Welt. Das atavistische Hellsehen verloren sie. Dahingegen entwickelten sich ihnen immer mehr der Sinn für die physisch-sinnliche Welt. Die Eroberung der Welt durch die eigenen Gedanken und Seelenfähigkeiten war die Aufgabe der Menschen. Sie suchten so die Offenbarungen des Geistigen in der sinnlichen Umwelt und den Gesetzen der Natur. Sie anerkannten die Naturnotwendigkeiten, aber dies als ein göttliches Wollen, als Vorsehung. Wenn der Mensch seine Hand bewegt, bewegte für sie eigentlich das Göttliche die Hand. So wurden die menschlichen Wissenschaft durch das Verstehen der Kräfte der Welt, aber als ein Wirken der Götter, die menschliche Technik und die menschliche Arbeit und deren Werkzeuge und Mittel gefunden. Zitat, den Ägyptern war die Erde ein Feld der Arbeit. In Ägypten waren auch Mysterienstätten, die zurückreichten bis zur Zeit von Atlantis, vor allem Merkur- und Venus-Orakel. In einer Art, also wenn wir über die heutige, von heute aus spekulieren über die ägyptische Zeit und den Pyramidenbau, dann müssen wir sehen, dass das alles einen Keim hat in der atlantischen Zeit. In einer Art wissenschaftlichen Arbeit konnte die damaligen Eingeweihten in der geistigen Welt Kräfte und Wesenszusammenhänge lesen und ihren Ausdruck in den Bildern der Wandel- und Fixsterne erkennen und die jeweiligen Bedeutung für das, was auf Erden gestehen wird, geschieht oder geschah. So konnten, Zitat, die Eingeweihten niederschreiben, was für Jahrtausende hinaus zu geschehen hat, Zitat Ende. Dies wurde in den sibyllinischen Büchern niedergeschrieben. In den Orakelstätten wirkten also große Inspiratoren der ägyptischen Kultur ein wiedergeborener Schüler des Zarathustra, der Hermes Trismegistra. Er konnte durch ihn den damaligen Ägyptern gezeigt werden, also es konnte durch diesen Eingeweihten gezeigt werden, wie in der diesseitigen Welt gelebt werden kann, um sich in der jenseitigen Welt im Leben nach dem Tode mit den hohen geistigen Wesen vereinigen zu können. Zitat, insbesondere werden diejenigen, welche am eifrigsten in dieser Richtung zwischen Geburt und Tod gewirkt haben, mit der hohen Sonnenwesenheit, mit Osiris vereinigt. Die chaldäisch-babylonische Kultur hatte eine starke Hinlenkung auf das physisch-sinnliche. Sie erforschten mehr die äußere Welt und sahen mehr die Abbilder als die dahinterliegende geistige Welt. Einzig die Eingeweihten hatten Erkenntnis der übersinnlichen Welt, sodass sich ein großer Gegensatz zwischen Volk und Eingeweihten ergab. Es war das Zeitalter, in dem die Menschheit ihre Empfindungsseele entwickelte. Also sie war begabt zuvor mit der Empfindungsseele, aber nun aus dem eigenen Kräften heraus begann die Menschheit die Empfindungsseele zu entwickeln in der ägyptischen Zeit. Zur Vorbereitung ägyptisch-chaldäischen Zeit, zur Vorbereitung der Ereignisse von Golgatha, durchschritt der Christus während dieser Epoche die Sphäre der Angeloi. Und dadurch konnten die Angeloi sich höher entwickeln und sich mit dem Christus in Verbindung bringen. Aber nicht alle Engelwesen konnten diesen Schritt nachvollziehen. Auf Erden vereinigten sich in den ägyptischen Mysterien von Heliopolis eine Vorbereitung auf die kommende, also es ereignete sich eine Vorbereitung auf die kommende Verkörperung des Christus. Wir können das in den Darstellungen, in den Mysterien, Dramen von Rudolf Steiner, ist genau dieser Vorgang, der auf einen Pharao der ägyptischen Zeit hinweist, hat sich ereignet und das hat vorbereiten können, das Ereignis der Christuserscheinung zu dem Ereignis von Golgatha. In der vierten nachatlantischen Kulturepoche, also nun nach der ägyptischen, kam das griechisch-römische, der griechisch-römische Kulturzeitraum, der nun war circa in der Zeit 747 vor Christus bis 1413 nach Christus. Entstand in den entsprechenden Gegenden Südeuropas und Westasiens, entstanden Mysterien und Orakelstätten, in denen die atlantischen Orakelstätten nachlebten. Es gab altes, atavistisches, natürlich veranlagtes Hellsehen und solches, das durch die Schulungen an den Einweihungsstätten, an diesen Mysterienstätten, ausgebildet wurden. Wir kennen viele dieser Mysterienstätten Griechenlands noch. Viele Menschen besuchen diese gerne, wie zum Beispiel Ephesus. Diese Völker den Trieb in sich, innerhalb der sinnlichen Welt ein Gebiet zu schaffen, welches in dem Physischen das Geistige in vollkommener Form ausdrückt. So entstand das, was man als griechische Plastik oder als griechischen Tempelbau ausdrückt oder kennt. Der griechische Tempel ist das Haus des Geistes. Man nimmt in seinen Formen wahr, was sonst nur das geistige Auge des übersinnlich Schauenden erlebt. Also die griechische Plastik, also die Darstellung ätherischer Bildekräfte. Also der Grieche schaute die ätherischen Bildekräfte und bildet sie bildhauerisch in diesen wunderbaren Gestalten nach. Und der griechische Tempel in seinen wunderbaren Geometrien ist so gestaltet, dass sich geistige Wesenheiten in die in ihnen verehrten Göttern in diesen Tempeln verbinden können. Die Weisheit flossen den Dichtern, Künstlern und Denkern zu, Zitat, in den Weltanschauungsgebäuden der alten griechischen Philosophen findet man die Geheimnisse der Eingeweihten in Form von Begriffen und Ideen wieder. Zitat Ende. Wiedergeborene Schüler der alten indischen und urpersischen Lehrer begründeten Einweihungsstätte. Diese sind die Mysterien des Altertums. In den griechischen Mysterien entstanden wichtige Einweihungsstätten und in der Weisheitsschule des Pythagoras wirkten die großen Weisheitslehren und Methoden der Vorzeit nach. So entwickelte die Menschheit in diesem Kulturzeitraum, wo sie viel mehr noch dem sinnlich-physischen hingegeben war, das, was man als Vernunft und Logik nennt. In diese Zeit, im Jahr 747 vor Christus, hat man eine Art Hypomochlion, eine Art Nullpunkt der ganzen Erdentwicklung. Und das vor und nach diesem Zeitpunkt liegt, entspricht sich gespiegelt in einer ganz bestimmten Weise als Entstehung und als Erweiterung und als Höherentwicklung. In dieser Zeit erreichte das menschliche Bewusstsein die Stufe der Verstandes- und Gemütsseelenfähigkeit, also die selbstständige Fähigkeit des zuvor schon Veranlagten. Der Mensch begann nun die Welt durch seinen Verstand, also das war das Verstandesseelenzeitalter, sich ergründen zu können. Dem Menschen wurde ein schöner Gegensatz zwischen seinem, ein schroffer Gegensatz zwischen seinem inneren und äußeren bewusst. Es war noch eine Zeit der Autoritätsverbundenheit, eines Glaubens an ein Höheres. Die Menschen lebten noch eingebunden in Gemeinschaften, eingeordnet in ein vorgegebenes System. Sie entwickelten im alten Griechenland ein hochintelligentes Denken. Man kann auch sagen, die Menschheit hat die größte Höhe ihres Denkens und der Logik erlebt in dem Aristoteles, dessen Urteile und Vorstellungen aber hineinverwoben sind in ein vorgegebenes System. Durch anhaltendes Verbundensein mit der geistigen Welt gibt es eine gesamtmenschheitliche Übereinstimmung bei den Vorstellungen über die Welt, die anders als im Bewusstseinszeitalter, also der heutigen Zeit, nicht jeder für sich erarbeiten musste. Also heute müssen wir es erarbeiten, heute müssen wir dieses gemeinsame Wahrheit in unserem Bewusstsein jeder für sich wieder erarbeiten und so wieder zu einer Menschheitsverbundenheit kommen, die damals aus dem Geistigen hereingewirkt noch natürlich gegeben war. Die Menschen waren noch in vieler Hinsicht in Unselbstständigkeit und Autoritätshörigkeit. Sie verblieben in den ihnen vorgegebenen Vorstellungen, waren nur noch nicht zu eigenständigen moralischen Urteilen fähig. Das ist der Mensch heute schon. So wurden ihnen zum Beispiel das gegeben, was man die 10 Gebote nennt, oder das römische Recht. Eben aus dieser noch nicht möglichen eigenständigen Urteilsfähigkeit. Im atlantischen Zeitraum hat die Art des Lebens der Menschen zwischen Geburt und Tod auf das Leben zwischen Tod und neuer Geburt insofern Einfluss, als die Weise, wie der Mensch sich verbindet mit dem Irdischen, beeinflusst, wie Ahriman sich einleben kann oder nicht einleben kann in die menschliche Seele. Je mehr sich Ahriman aber in die menschliche Seele einlebte, umso mehr kann er seine Gewalt über den Tod hinaus behalten und dem Menschen die Fähigkeit nehmen, in Verbindung zu kommen mit den höheren geistigen Wesenheiten. Also das ist das, was in der griechischen Zeit und der römischen Zeit geschildert wurde, als das Sterben der Menschen und in das Totenreich und im Totenreich das nicht mehr verbunden sein mit den göttlichen Wesen. Das war ein überbordender arimanischer Einfluss auf uns Menschen. Dem Menschen verschleierte sich sein Leben nach dem Tode, die geistige Welt. Dies umso stärker, je mehr er sich zuvor mit dem irdischen, arimanischen verbunden hat. Bei den alten Indern war dies noch in ganz geringer Weise der Fall. Sie hielten das Sinnliche für Illusion. Bei den Urpersern war die Gefahr sehr groß. Und hätte Zarathustra seine Weisheitslehre vom Lichtgott nicht der Vorstellungswelt der Menschen geben können, so wären sie von der geistigen Welt abgeschnitten worden. So schreitet die Macht Ahrimans über die Kulturzeiträume weiter und bei den Griechen war die Verbindung mit dem Irdischen bereits so stark, dass sie die Welt im Leben nach dem Tode nur noch als Schattenreich bezeichnen konnten. Daher sagten die Griechen auch, lieber ein Bettler auf Erden als ein König im Reich der Schatten. Denn im Erdenleib leben führt die Gewalt Ahrimans dazu, das sinnlich-physische Dasein als das einzige anzusehen, was wir ja heute auch in solch intensiver Weise als Manipulation haben. Der Glaube, das physisch-sinnliche wäre das Einzige, und sich dadurch jeden Ausblick auf die geistige Welt zu versperren. In der geistigen Welt bringt diese Gewalt den Menschen zur völligen Vereinsamung, zur Hinlenkung aller Interessen nur noch auf sich. Menschen, welche beim Tode im Ahrimans Gewalt sind, werden als Egoisten wiedergeboren. So hängt die Fähigkeit des Menschen, sich nach dem Tode mit den höheren Wesenheiten zu verbinden, davon ab, wie stark er an seiner geistbejahenden Seelenentwicklung arbeitet und dadurch den arimanischen Einfluss besiegt. In den Mysterienstätten wurden den Schülern in besonderen Seelenzuständen enthüllt, was durch die luziferischen und arimanischen Wirkungen dem Menschen ansonsten verhüllt war. Ohne luziferische und arimanische Wirkungen auf den menschlichen Astralleib wäre dem Menschen unverhüllt geblieben, was ihm die höheren Wesen bisher ohne sein eigenes Zutun einströmen ließen. Der Eingriff Arimans hat verhüllt all dasjenige aus der geistigen Welt, was hinter der sinnlich-physischen Wahrnehmung erschienen wäre. In den geheimen Mysterienstätten konnten den Geistesschülern offenbart werden, was als geistige Mächte hinter den Naturkräften lag. Also ein Hellsehen, das öffnet den Schleier, den Vorhang und hinter den physischen die geistigen Tatsachen offenbart. Wie und warum sich der Mensch die Fähigkeit der Empfindungs-, Verstandes- und Bewusstseinsseele erringen konnte. Es wurden dort in gewisser Zeit weise prophezeit, was in der Zukunft erscheinen wird, dass ein Mensch erscheinen sollte, Zitat, mit einem solchen Astralleib, dass in diesem trotz Luzifer die Lichtwelt des Sonnengeistes, des Christus, durch den Ätherleib ohne besondere Seelenzustände werde bewusst werden können. Also eine Wesenheit, die in einen Menschenleib hineinzieht und im Tagesbewusstsein des Menschen herumwandeln kann auf Erden und gleichzeitig vollbewusst in der geistigen Welt ohne jegliche Hemmungen durch die Widersachermächte sein und leben kann. Sein physischer Leib sollte so sein, dass in diesem Ariman nichts verhüllen könnte. Der physische Tod würde keine Gewalt über dessen Leben haben. In diesem Menschenwesen sollte das Ich erstmals voll so in Erscheinung treten, dass im physischen Leben zugleich das volle Geistige enthalten ist. So wurden diese Eingeweihten zu Propheten des Christus. In einem Volk kamen durch Vererbung die Eigenschaften der vorderasiatischen Völker mit den Lehren der Ägypter zusammen. In diesem Volk traten besondere Propheten auf, die das Erscheinen des Christus vorverkündigten. Ein besonderer Prophet unter ihnen war Moses. Das Volk ist das Israelitische. Er konnte in den ihm zukommenden Offenbarungen hinter beiden Verhüllungen blicken. Hinter Blitz und Donner die Offenbarung des Sonnengeistes. Und er nahm in astralischen Schauungen das Übermenschliche wahr, was, wie es zum Menschlichen wird, durch das Ich. Die Menschheit war aber bis zur Zeitenwende, also zu dem Ereignis von Golgatha, durch die Einwirkung der luziferischen und arimanischen Geister in ihrer Entwicklung so tief gesunken, so tief mit dem physischen, sinnlichen verbunden, so weit von ihrem Ideal, von dem Götterideal entfernt, dass sie wie an ihrem Endpunkt angelangt war. Sie wären, also die Menschheit an sich, sie wäre innerhalb weniger Jahrhunderte nicht mehr fähig gewesen, sich zu inkarnieren, weil die menschlichen physischen Leiber sich so verhärtet haben. Nur durch die freiwillige Opfertat eines Gottes, des Christus, konnte dies verhindert werden. Und zu dem möchte ich dann eingehen im dritten Teil, dem Ereignis von Golgatha. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören und das Interesse.